So, Carsten, bist du jetzt ordentlich mal da? Du Fotzkopf.
Sorry, ich hatte echt, boah, Mann, ey, ich hatte echt Probleme, gerade hier
Ja,
hinzukommen,
du hast
ey.
viele Probleme.
Weißt du,
Ich
wie lange wir hier
weiß, du hast rumgestanden
rumzuheulen, ey.
haben.
Ja, aber ich, hör doch mal, ich
Nee,
hab doch.
nee, Carsten,
Carsten.
ey,
Alter.
Carsten, Carsten, hier
Riesenbaby.
rosa Schuhe tragen und sich wie
Alter.
Mädchen benehmen. Das passt gut zusammen.
Echt mal.
Alter, Du bist so ein Mädchen. Benimm
ich
dich
bin
doch
doch
mal ein
kein
bisschen
Mädchen, was hast
männlich,
du für
Alter.
Probleme, ey? Was ist mit euch
Ey,
los?
nee, Alter.
So
Schlecht, einfach
nicht, so
schlecht.
nicht. Zu
Stell dich
spät
hinten
kommen
an
und
in
hier
der
das
Schlange.
Maul aufmachen, ne? Das haben wir gerne. Stell dich in die
Mein, ja,
Ecke,
aber.
ja, setz dir,
Hey,
setz den
ich.
Schemmichut auf und sei ruhig.
Mein Arsch und dein Gesicht könnten gute Freunde sein, Karsti.
So was
Ey,
von.
was ist mit euch kaputt gerade?
Potatoes.
Hallo, Potato Heads. Herzlich willkommen bei den Couch Potatoes. Ich bin das fünfte Rad am Wagen und ja, ich darf Sie heute vorstellen. Eure Gastgeber und meine Gastgeber. Hallo Coach Käthe, hallo Coach Carsten.
Hallo Martin, wie geht es dir?
Ach, mir geht's gut. Carsten, wie geht's dir?
Hast du dich gefangen?
Ihr scheiß Penner, wir machen nicht normal so ein Intro, ja?
Ja, wer zu spät kommt, dem bestraft das Leben.
Ja. Ich wünsche mir jetzt auf jeden Fall irgendeinen Song von Revolverhead für unsere Liste.
Okay.
Ich glaube, das ist gerade nicht en vogue.
Vogue, ist das nicht auch ein Song von Madonna, den du jetzt auf die Liste packen musst? Ich schreib
Nein.
das mal auf. Ich schreib das mal auf.
Schreib das
Schreib
mal
das
auf,
mal auf.
Martin. Wer
Das
schreibt
wird
da
heute
bleibt?
nur, es wird heute nur noch beschissen, glaube ich. Ehrlich. Tut mir jetzt schon leid. Tja, ne? Okay.
Wie geht's euch denn sonst so? Was ist Neues passiert?
Oh, Football geguckt am Wochenende war geil.
War spannend, ne? Ich habe
Ja.
jetzt auch, ich habe jetzt mal 2 Wochenenden hintereinander Football geguckt. Und was
Wow.
soll man dazu sagen? Viele, viele Strafen und die Erkenntnis, ohne gute Offense-Line kommst du nicht weit.
Ja, wobei beim Spiel gegen Chiefs gegen Bills hat man auch gesehen, das wird dann vogelwild, wenn du nur eine gute Offense-Line hast.
Sag mal, hat Martin was bei uns gelernt?
So langsam wird der Football-Experte, sehr schön.
Ja, geht so, geht so, geht so. Nee, aber ich fand das am Wochenende tatsächlich sehr, sehr interessant zu sehen, welchen Unterschied bei einer beschissenen Mannschaft der Quarterback machen kann. Und schade, dass der arriviertere Quarterback jetzt im Halbfinale ist.
Tja.
Oder im Conference-Finale.
Kannst du das Wort nochmal buchstabieren? Ich hab's nicht mitschreiben können.
Schreib irgendwas mit geil.
Alles klar, danke. Jetzt haben wir es auch verstanden.
Geil, geil
Dankeschön.
können wir.
Aber du, das mit unnötigen Strafen, ne, Käthe, ich glaube, das nehmen wir auf als Thema für heute auch, ne?
Das
Ja,
wäre spontan gut, ja.
manchmal hat der Martin auch mal gute Ideen, ja. Gib da mal gute Stichpunkte, Stichworte, Worte, Bullet
Mache ich.
Points. Carsten, was gibt's bei dir Neues? Hast deine Tränen getrocknet? Hast dich gefangen?
Sehr, sehr, sehr ausgetrocknet jetzt gerade eben. Nein, Quatsch. So die letzten, seit den, seit der letzten Episode, ja, habe ich mal so Rückmeldungen bekommen nach dem Motto, wie Sabbatical? Soll ich jetzt beglückwünschen oder mein Beileid aussprechen? Ich so, ah, das wird die Zeit zeigen. Ich glaube eher, danke für die Glückwünsche.
Habe ich jetzt
Ja.
nicht ganz verstanden. Glückwünsche für was?
Zu meinem Sabbatical.
Also, ich hab Pickel verstanden. Ich habe Pickel verstanden.
Ich habe auch was mit Pickel
Ey, entschuldige mal, aber das Intro ist jetzt vorbei, ihr Vögel, ja?
dann sprich normal
Das war doch kein
Deutsch.
Intro. Das war kein
Nee,
Intro.
das war Alltag.
Nee, ansonsten ist jetzt momentan relativ wenig passiert, jetzt außer, ja, hast du die und da mal ein bisschen mit Trainern telefoniert und Vorständen, war irgendwie sehr, sehr, sehr lustig gerade, ne? Also ich habe eine persönliche Winterpause gerade. Ja, und bei dir, Kälte?
Ja, alles easy soweit. Ja, bin auf dem Weg der Besserung. Ich kann schon teilweise ohne Krücken laufen. Es ist langsam Licht am Ende des Tunnels. Und ja, ich habe jetzt noch ein Feedback bekommen von Sandra, die uns ja fleißig zuhört zu dem letzten Interview und hat sich sehr darüber gefreut, dass wir Nadine eingeladen haben und dass sie da auch zugesagt hat. Sie ist hier schon mal als Spielerin über den Weg gelaufen, ne? Irgendwann mal Munich Cowboys Ladies gegen die Cobra Ladies. Von daher kennst du sie noch vom Sehen. Und ihr ist aufgefallen, sobald mal Frauen da sind, die wir interviewen, sind wir anscheinend auch mal handzahm und nett und benutzen weniger Fäkalworte, was anscheinend ihr angenehm aufgefallen ist.
Das habe ich auch schon mal gesagt.
Oh, verdammtes Exkrement.
Gleich wieder runter.
Müssen wir uns merken. Ja. Hey, ich habe ein anderes Wort dafür benutzt, okay? Hm. Danke, Sandra, für das Feedback. Ich habe zu der letzten Episode auch nochmal ein Feedback zum Thema Statistiken, ne? Weil ich finde es lustig, ne, dass derjenige sagt, ich habe mir eure letzte Folge der Fat Coaches Potatoes angehört. Danke, Jörg. Danke. Ja, er hat gesagt, zu dem Thema Stats kann er sagen, dass es sich dabei um ein sehr altes NCAA-Statistikprogramm handelt, also College, was noch auf MS-DOS basiert. MS-DOS.
Okay,
das ist fast so alt wie Videotext.
Das ist sehr alt.
Ja, so, und eigentlich hätte es da schon ein Update geben sollen, aber das hat sich jetzt erstmal jahrelang hinausgezogen und hätte wieder ein paar hundert Euro gekostet. So, und letztes Jahr hat er sich wohl auch wieder was ändern sollen. Beispielsweise Live-Stats, aber das haben sie nicht hingekriegt wegen Softwareproblem. Und das haben sie letztes Jahr kurz vor Saisonbeginn mal wieder verschoben, das Thema. Und seitdem still und starr roter See zu dem Thema, ne? Ja, ne? Zukunftswerkstatt, bla bla bla. Aber wir haben Erima und hast du nicht gesehen. Sharkwater, juhu, ne? MS-DOS. Gott, die GFL Dips genügt in 16-Bit. Eine Neuerung. Ja, und noch ein anderes Feedback von einer Dame, auch so in unserem letzten Interview, ne? Sie fand es schade, dass München so weit weg von ihr ist. Ich glaube, die Nadine kam sehr sympathisch rüber.
Ja, doch, kann man so sagen.
Bayerische Frohnatur.
Ja. Bayerische Frohnatur, ne? Und man hat ja auch, glaube ich, gehört, dass sie doch ein, zwei Sachen auf dem Kasten hat.
Ist auf jeden Fall jemand, der Ahnung hat und sehr ambitioniert ist. Und ich finde das mega klasse. Also Hut ab. Also mich hat's tief beeindruckt und hat mir die Socken ausgezogen.
Was mir so ein bisschen als Hörer von diesem Interview gefehlt hat, war, dass man tatsächlich mal so ein bisschen in den Real Talk kommt. Also weil ihr unterhaltet euch ja jetzt sehr galant und sehr nett. Mm. Aber tatsächlich, ich würde die Dame tatsächlich gerne mal auf dem Platz sehen, wie sie die Jungs da hin und her scheucht.
Das ist ein Audio-Podcast, das wird mit den Sehen ein bisschen schwierig. Ist halt, wenn man draußen ein Hörspiel.
Ja, ich weiß, aber das würde ich trotzdem
aber gerne sehen. Aber du hast ja vielleicht, wenn du das Interview gehört hast, habe ich mich ja quasi selbst eingeladen. Ja. Und wenn ich dann mal vor Ort sein sollte, kann ich dir dann berichten.
Also mein erster Eindruck war natürlich aufgedrängt, aber klar, hast du gut ausgenutzt, dass die Frau jetzt nicht sagen kann, nee, will ich nicht. Aber ist okay.
Ja, man muss dann nur wissen, wie. Aber ich glaube, Nadine hätte auch den Schneid dann zu sagen, nee, du lass mal.
Ihr könnt euch aber echt ganz gut benehmen, das finde ich schon wirklich sehr, sehr spannend.
Wir können auch anders, wir wollen bloß nicht. Warte mal, ich habe auch noch ein Feedback, und zwar von...
Oh, du hast
auch
ein Feedback,
okay. Ja, von unserem Whistleblower Purple Heart. Ne, wir hatten,
oh Gott, was ist jetzt passiert?
Na, wir hatten doch über die Stellenanzeige gesprochen, dass Galaxy einen neuen GM sucht. Und da hat sie mir ein paar Infos rübergeschickt. Also, ja, es ist nicht auf unserem Mist gewachsen, es sind nur Infos, die wir bekommen haben. Ich kann nicht garantieren, ob das wirklich alles wahr ist, sei es mal dahingestellt. Ich übernehme keine Haftung dafür. Also Gehalt soll zwischen 73 und 91.000 liegen. Ich vermute mal im Jahr.
Das ist total wenig, wenn man sich mal überlegt, wie viel Verantwortung da jemand trägt. Ja. Also ein Rechtsanwalt kann in seinem ersten Jahr als Associate, habe ich mir irgendwo sagen lassen von einem bekannten Rechtsanwalt, schon mal so bei 90.000 Euro im Jahr liegen. Und er ist quasi in der Rangfolge hier in der dritten Ebene, also unter dem CEO. Nee, dann ist es sogar die vierte Ebene. Egal. Also das ist wahnsinnig wenig Geld, was da jemand...
Ja, ich denke mal, wenn da vielleicht 10 Leute maximal voll bezahlt werden für so einen 10-köpfigen Betrieb, ist das schon okay. Dafür, dass sie nur Sport machen, in Anführungsstrichen.
Aber dann, warte mal, da muss ich trotzdem sagen, also ich meine, wer so wenig zahlt, kann auch nicht erwarten, dass da sehr viel kommt.
Ja, pass auf. Also angeblich, wie gesagt, ich kann nicht für den Wahrheitsgehalt garantieren, das ist nur das, was man mir sagt. Der Corosec wurde wohl rausgeschmissen, weil die Galaxy wohl so kurz vor der Insolvenz gestanden hat. Und jetzt hat man da nochmal irgendwie neues Stammkapital auftreiben müssen. Und das ist schon ein harter Tobak, ne? So erstes Team im ersten Jahr, kurz vor der Insolvenz, harter Tobak.
Boah, ich habe jetzt nicht erwartet, dass die jetzt großartig schwarze Zahlen schreiben, ne? Okay, insolvent ist schon ein bisschen härter als nur plus minus null, ne?
Ja.
Ja, ich sag mal so, das nächste Jahr wird es dann zeigen, was wirklich los ist, ne?
Selbst wenn es jetzt die Insolvenz gewesen wäre, dann kommt ein Insolvenzverwalter und dann kann es unter Umständen auch weitergehen. Aber in einer privaten Liga, tja,
Ja,
die
ich.
werden nicht einbauen, dass wenn einer von ihnen, von diesen Teams, von diesen Franchises insolvent geht, dass er dann
Ja, gut,
absteigt.
ich meine, passiert auch nicht mehr, als dass da Geld verbrannt wird, weil es sind ja GmbHs und da haftest du ja nur mit dieser Einlage, die du da zahlen musst und ansonsten, ja, ist es verbranntes Geld.
Und vor allem die Elf als Lizenzgeber,
Kommt da eh ungeschoren von daher.
Keinen direkten wirtschaftlichen Schaden, ne? Also zumindest nicht direkt bemerkbar jetzt auf dem Konto durch irgendwelche Gelder, die weg sind, sondern einfach nur, sag ich mal, den Ruf, der, sag ich mal, den runter leidet, gegebenenfalls, je nachdem, wie das runtergeht. Mann. Aber ich sag mal so, jetzt aus Football-Deutschland-Sicht sind 91.000, finde ich aber auch schon noch ein, oh, das ist mal eine Marke, sage ich mal, egal welcher Tätigkeit,
Dafür,
ne?
dass es immer noch eine Randsportart ist. Also ich kann mir schon vorstellen, ne, wenn das alles Sphären erreichen sollte, dass man wirklich von Profisport reden kann mit entsprechenden Gewinnen, dann würde es auch irgendwann wieder anders aussehen. Aber momentan wissen wir ja,
Randsportart mit eigenem Fernsehsender
ja, aber wenn
und
jetzt
Randsportart, ja, mit Verbindung zu
Martin, du
großen
musst den Knopf drücken.
Medienunternehmen. Nee, war gar nicht so
Doch, doch, ich
lustig.
fand
Ja,
Randsportart war schon
okay,
noch,
Moment.
ja, bitte. Okay, danke, danke, danke.
Oder so ein Karnevalstusch.
Bitte.
Tada!
Hatte ich mal, aber den habe ich rausgeschmissen. Nee, ich finde es trotzdem relativ wenig Geld. Also dafür, dass da so dick was aufgebaut werden soll, ist ja eher die Frage, ob man da grundsätzlich falsch kalkuliert in diesem ganzen
Du,
Projekt.
ich denke mal, die sind froh, wenn sie Leute kriegen, die einigermaßen Connections haben, vor allem im Footballbereich und in die jeweilige Lokalität.
Aber die Spieler kriegen ja auch nicht mehr Geld, ne? Also der Großteil des Kaders bewegt sich im Minijob-Bereich maximal 450 Euro, teilweise deutlich weniger.
Aber würdest du bei den Aufgaben, die ihr letzte Mal angesagt habt, würdest du für 95.000 Euro dir das alles aufbürden? Also ich nicht. Das wäre mir ein bisschen zu krass, die Verantwortung und wie sieht es mit der Haftung aus? Haftet man für irgendwelche wirtschaftlichen Schäden oder ist man da fein raus? Also große Fragen.
Selbst wenn du nur angestellt bist, ne, und die Verantwortung wirklich bei GmbH liegt und du hast keine persönliche Haftung, muss ich trotzdem noch sagen, ja, die 91.000, die klingen jetzt, sag ich mal, brutto nicht wenig, ja. Aufgaben, wenn es dir Bock macht, also wenn du Lust und Laune hast, das zu machen und das echt dein Ehrgeiz hergibt und das auch dein Herzensding ist, dann sind 91.000 schon eine coole, sag ich mal, Aufwandsentschädigung. Aber das Problem ist, wir reden ja über Sport. Und da weißt du ja nicht, ob du die 91.000 bis zum Ende des Jahres kriegst und ob du noch in 2 Monaten immer noch da bist oder in ein Jahr. Also die Planbarkeit ist nicht so geil. Ne? Im Gegensatz zu, wenn ich jetzt irgendwo ganz normal in der Weinwirtschaft anfängst, wo du sagst, okay, jetzt habe ich einen befristeten Vertrag von 2 Jahre, ich bin nicht blöd, der Laden sieht gut aus, die haben Kunden, die laufen schon seit 10, 15 Jahren, ist ein guter Bereich, gehe ich mal von aus, die 2 Jahre und dann kann ich noch mal weitergucken.
Also
Ist
ich
dann
glaube, am
irgendwann auf
Ende
den
wird es auf
Sack.
so einem Sport-BWL-Heini hinauslaufen, die in alle möglichen Dinge ihre Nase hineinstecken und also, da erinnere ich mich dran an hier Hoffenheim, als die in der dritten Liga waren, da haben die SAP-Heinis dann einen Sportmanager eingestellt, der wenig im Fußball bisher zu tun hatte und dann hat er das Ding irgendwie aufgezogen, Stadion gebaut, pf, weg war er. Und dann kommt schon der nächste. Also ich glaube tatsächlich, auf so einen wird es hinauslaufen, der sagt, wow, Mensch, 95.000 Euro Sportmanagement, ja, mache ich mal.
So als
Ja,
Sprungbrett.
du. Hire
Ja,
and fire, ne? Also.
ganz im Ernst, es steht im Lebenslauf.
Aber
Die bleiben.
letztendlich haben sie ja bislang noch niemand Neues announced, also scheinen sie noch keinen gefunden zu haben.
Naja, das dauert auch ein bisschen.
Ja, du musst auch erstmal die Person finden, die sich in dem Bereich auskennt, ne? Die dann auch, sag ich mal, einstellbar ist für dich als Arbeitgeber. Na, da muss ja auch noch jemand bewerben. Oh, das kann dauern, je nachdem. Ich
Muss das
glaube.
einer aus der Football-Family sein, eurer Meinung nach?
Nicht unbedingt.
nicht, also kein, es muss kein ehemaliger Coach oder Spieler sein, aber wenigstens meines Erachtens jemand, der zumindest grobes Verständnis hat für das, was in Deutschland footballmäßig passiert und in Europa, dass man den Überblick hat. Zumindest den
Naja.
halben Überblick. Nicht Detailwissen, aber so zumindest im Sport schon was getan haben.
Also ich finde, also ich denke, es sollte jemand sein, der generell weiß, wie Sport funktioniert, was
Genau.
dazugehört. Der weiß, was es bedeutet, dann halt auch mit einem Sportdirektor, Schrägstrich Trainer zusammenzuarbeiten, was sie für Needs haben, was es bedeutet, dann halt Ehrenamtliche dazu zu holen, und so eine Geschichte. Also jemand, der so ein bisschen das sportliche Umfeld generell kennt. Ob es
Also,
jetzt.
das ist jetzt mal die perfekte Frage für die Hörerinnen und Hörer. Schreibt doch mal eine E-Mail an die Coach Potatoes und sagt mal, was ihr glaubt, was das für ein Mensch sein muss, der das machen sollte und könnte und darf und
Es sollte ein Kälte sein.
ja, ein Kälte auf jeden Fall. Ja, klar.
Genau. Und
Ja,
91k
genau.
pro Monat.
Ja.
Ich bin
Moment, warte
sicher.
mal, warte mal, warte mal. Okay. Ja, aber wir haben ja heute hier viele, viele Punkte noch aufgeschrieben, die wir abarbeiten müssen. Ja, die
Genau.
Zeit rennt und Zeit ist Geld.
Genau,
Gut, ich mache es mal ganz
dann
kurz.
fangen wir mal so an. Ich weiß ja, dass Jörg brennt, irgendwas erfahren zu wollen. Sag doch mal Bescheid.
Genau, da wo der Jörg hat mich nämlich gefragt, du, der Kelt hat da irgendwas erzählt. Irgendwas mit so einem Riesenplayer, der da nichts kommt und sowas. Der hat mich richtig gestochert, ne? Und Kelte, bist du jetzt mal so gnädig und erlöst uns jetzt mal endlich mal alle und erzählst, was los ist?
Ja, ich darf endlich. Also, wir haben ja schon im Interview mit Nadine drüber gesprochen, dass es sinnvoll sein kann, eine zweite Herrenmannschaft als GFL-Team zu haben. Und genau das passiert jetzt in Berlin auch nochmal. Ja, die Rebels haben ja schon eine zweite Herrenmannschaft, das sogenannte Prospect-Team. Und die Adler machen jetzt auch eine zweite Mannschaft auf, die sie Adler Academy nennen. Und da geht es dann wirklich explizit darum, junge Sportler, ob sie jetzt nur von der Jugend hochkommen, mit Football neu anfangen, mit Sport neu anfangen oder halt von einer anderen Sportart zum Football wechseln, die zum Football fachgerecht auszubilden und zu befähigen, sofern sie denn das nötige Interesse dafür haben, sich auf die GFL vorzubereiten. Ja, also, dass wir dann halt die Spieler, die in der zweiten Herrenmannschaft sind, vorbereiten auf die GFL-Mannschaft, um halt den Nachwuchs für dieses Team zu sichern. Und habe mir das ja vorher angehört. Wir hatten, also die Coaches, die da jetzt mitmachen, hatten ein Gespräch mit dem Head Coach, der das jetzt macht, und mit Schuan himself, der Head Coach der ersten Mannschaft ist. Und es hat mich echt überzeugt, was sie da im Programm machen, dass ich gesagt habe, ja, da habe ich Bock drauf, das hat Hand und Fuß und entspricht der Philosophie, die wir hier auch öfter besprochen haben, dass es eben halt wichtig ist, Leute sinnvoll auszubilden, einen Plan zu haben, eine Vision zu haben. Und ich kann auch nur sagen, Coach Schuhan kann echt gut und überzeugend verkaufen. Also mich hat er sofort gehabt. Und ja, mit den Coaches, mit denen ich da jetzt zu tun habe, macht es echt Spaß. Viel Wertschätzung, gegenseitiger Respekt, viel Fachwissen. Wir haben jetzt 8 Position Coaches, und wir werden, so wie es aussieht, wohl in der vierten Liga beginnen dieses Jahr. Wir haben schon gemeldet. Und gehen doch davon aus, dass wir dann nächstes Jahr in der dritten spielen. Höher dürfen wir ja nicht, ja. Die zweite Herrenmannschaft muss immer 2 Ligen unter der ersten spielen. Ist also dann mit der dritten Schluss. Und was ich halt ganz cool fand, ist, dass gesagt worden ist, Gewinn ist schön, ist aber in dem Fall dann nicht das Wichtigste. Wichtig ist halt, dass die Leute vernünftig ausgebildet werden. Und das fand ich richtig cool. Und habe ich dann gesagt, Kälte macht mit. Und ja, ich denke, es ist halt ein weiterer Konkurrent für die unteren Ligen, wenn es halt um Spielermaterial geht. Weil Adler ist ein deutschlandweit bekannter Name, der für etwas steht. Und der wird, glaube ich, dann auch einige Leute ziehen. Und deswegen sagte ich halt, es wird ein neuer Player auftauchen, weil es wird halt ein Konkurrent in der Liga und es wird ein Konkurrent, was halt Spielermaterial angeht.
Da habe ich gleich mal eine Frage. Wie ist das mit der Durchlässigkeit von der zweiten in die erste Mannschaft? Also hat dann die erste Mannschaft quasi den Bonus, wenn jemand ausfällt, jemand Passablen aus der zweiten Mannschaft einfach so hochzuziehen? Nee. Oder welche Limits gibt es denn da in der Spielordnung?
Es gibt die sogenannte Kadettenregel, die besagt, jetzt kenne ich das genaue Alter nicht, ich glaube, es ist bis 23 oder was, dass Spieler bis 23 sowohl in der zweiten Mannschaft als auch in der ersten spielen dürfen, alles andere nicht. Beziehungsweise du kannst dann natürlich, wenn für die GFL die Saison gelaufen ist, könntest du Spieler nochmal nach unten schicken, wo du dann halt nochmal sagst, okay, Leute, die jetzt noch keinen Spielansatz bekommen haben, können sich da nochmal ausprobieren und beweisen. Aber ganz beliebig kannst du innerhalb der Saison nicht wechseln. Das müsste man dann halt schon wirklich im Vorfeld der Saison dann sehen, beziehungsweise in der Offseason.
Okay, und die zweite Frage dazu ist, wie ist es umgekehrt? Angenommen, jetzt mal die Vorstellung, letzter Spieltag, dritte Liga, entscheidendes Spiel. Wenn die Adler das verlieren, steigen sie in die vierte ab. Ist ja dann auch für die Entwicklung der jungen Spieler besser, wenn man auch in einer höheren Liga spielt. Wie ist es dann mit der Durchlässigkeit von oben nach unten? Hat dann die zweite Mannschaft ein Alterslimit, dass nicht beliebig viele Spieler von der ersten dann in der zweiten aushelfen können, um da den Abstieg zu vermeiden?
Genau das hatte ich gerade ja beschrieben, ne? Wenn GFL-Saison vorbei ist, dann könnten im Prinzip halt auch Spieler aus der GFL runtergehen. Aber das ist jetzt gefährliches Halbwissen. Ich weiß nicht, ob es da ein Zahlenlimit gibt.
Ja, ich bin der Meinung, das ist auch schon mal, glaube ich, Köln passiert. Da haben dann nicht Köln selber die zweite Mannschaft ist passiert, sondern der Gegner hatte dann solches, das irgendwie gebracht, dass da Leute aus der ersten Mannschaft auf einmal dann standen bei der jeweiligen anderen zweiten Mannschaft und die wurden dann derbe verprügelt, weil dann, sag ich mal, GFL-taugliche Offensliner da auf einmal standen, im Gegensatz zu Verbandsliga-Liner.
Ich glaube, das fällt auch unter die Kadettenregel, dass dann auch nur ein gewisses Alter dann wieder runter darf.
Ja, und das ist dann schon, sag ich mal, echt. Ja, ich sag mal so, das ist für mich so eins der großen Knackpunkte bei Zweitmannschaften, ist immer so, ist so eine Überraschungspackung für mich, so als gegnerische Mannschaft, so okay, wer steht denn heute da auf dem Platz, ein bisschen schwierig vorzubereiten, ne? Persönlich finde ich immer zweite Mannschaften immer total geil, muss ich sagen, also ich finde das toll, ja, du hast als Verein einen kleinen Ausbildungslager in Anführungsstrichen, wo du die Leute ausbilden kannst. Aber gleichzeitig, ne, und das, da kommt der Machiavelli immer durch, ne, ziehst du Leute aus anderen Vereinen in deinen Verein ab, ne, und wertest dich damit noch weiter auf. Und das Schlimmste, was ich finde, ist, wenn Vereine ihre zweite Mannschaft dicht machen, ohne wirklichen Grund. Wenn die zweite Mannschaft einfach nicht mehr spielfähig ist, weil sie nicht mehr genug Leute haben, muss man sich natürlich fragen, warum haben wir nicht mehr genug Leute? Aber wenn man die, beispielsweise, ich habe es mal bei den Panthern erlebt, da wurde auch die zweite Mannschaft, sag ich mal, mangels Interesse der damaligen Vereinsführung zugemacht. Todesurteil für die erste Mannschaft. Muss ich ganz klar sagen.
Ich möchte noch eine Frage stellen, gerne, bevor wir die Punkte da gerne abarbeiten. Bitte, danke für diese Möglichkeit, fragen zu dürfen. Und zwar, wie geht ihr jetzt, also oder vielleicht kannst du es auch gar nicht verraten, darfst du es nicht verraten, wie geht ihr denn jetzt davor, um tatsächlich auch eine schlagkräftige zweite Mannschaft zusammenzustellen bis zum Saisonbeginn? Der ist ja im April, glaube ich, ne? Und ich meine, Spieler von anderen Vereinen abwerben ist ja bestimmt so eine Sache.
Ist erlaubt.
Schaltet ihr dann?
Ist erlaubt.
Okay, aber schaltet ihr dann? Gut, ist erlaubt, aber es trotzdem kommt bei den Teams, die dann abgeben müssen, ja auch nicht so gut. Denkt mal an die ELF und oder wie die heißen. Und wie geht ihr da vor? Schaltet ihr dann eine Anzeige? Nein. Geht ihr dann zu Facebook oder Stepstone?
Nee, also das wird jetzt nicht öffentlich gemacht. Also wenn es wirklich einen Spieler gibt, der von Interesse ist, dann spricht man ihn halt an. Ja? Entweder Private Message oder halt, du hast die Telefonnummer von dem oder so. Also irgendwie kommt man dann schon in Kontakt. Nein, also wie wir halt die Spieler ausbilden wollen, beziehungsweise spielfähig machen wollen, ist ein sehr detailliertes theoretisches Training, also wirklich erklären, Regeln. Ich habe ja letztes Mal schon gesagt, ich habe die Rookies, die vorher noch nie Football gespielt haben, habe ich jetzt im Videomeeting gehabt, um denen wirklich so die Grundlagen von Football zu erklären. Ne? Was ist ein Footballfeld? Wie ist es aufgeteilt? Warum spielt man auf der linken? Warum spielt man auf der rechten? Hash, bla und blub. Also wirklich so das Basic, damit die eben auch dieselbe Sprache sprechen. Ne? Das hatte ja Nadine dann letzte Woche auch gesagt. Du brauchst halt dieselbe Basis an Vokabular, damit du überhaupt verstehst, was der da vor dir redet. Das ist schon mal die Basis. Ansonsten halt viel teachen über Video, ja, Gegner angucken, sich selbst angucken, wirklich in diese kleinen Details gehen, die wichtig sind, um eine saubere Technik zu spielen. Und auch ein ausgefeiltes Fitnessprogramm, sowohl Athletik auf dem Feld als auch im Gym an den Weights, um die Leute körperlich auszubilden. Und das ist so ein Thema, gerade diese körperliche Fitness wird in meinen Augen nachher einen großen Unterschied machen zu den anderen Teams, wo Spieler teilweise nicht ins Fitnessstudio gehen, und dann siehst du einfach nachher den Leistungsunterschied im Körperlichen.
Ja, die nur zocken wollen und, sag ich mal, alle dreimal zum Training gehen. Aber was der Martin auch mal so anspricht, ist ja, wie kommt man an Spielern ran? Eine große Werbung machen? Puh, na, Quatsch. Ne? Brauchst du nicht. Ansonsten tue Gutes und rede drüber. Poste einfach mal, wir haben ein tolles Training, wir machen dies und jenes. Mhm. Und dann kommen die Leute von selber, weil wenn du an Spieler kommen willst, die schon spielen, ne? Die kennen sich untereinander. Und das ist, was ich versuche, immer Spieler mitzugeben. Verbindet euch mit anderen Spielern aus anderen Mannschaften. Ja, kann manchmal auch in die Hose gehen, wenn du Scheiße baust, ne? Aber dann kommen ja manche auch zu dir, wo sie sagen, ey, ich habe Tolles über euer Training gehört, ich komme mal vorbei, ne? Und so kommst du ran. Ich nenne es immer passives Abwerben. Ne? Du kannst natürlich auch aktiv abwerben. Ist nicht so gern gesehen bei manchen Leuten.
Wie ist es dann? Wollt ihr die Spieler anwerben? Also wir haben ja mal, wo ich das erste Mal mitgemacht habe, da haben wir uns ja lange über das Thema unterhalten, ja, was für Kunden wollt ihr denn da haben? Ne? Mhm. Ist es der Hoodie mehr, den ihr bietet?
Oh,
ist
ja.
Es die kürzere Anreise?
der Hoodie-Maß.
Ja, oder sind es die menschlichen Werte, die ihr anbietet? Oder ist es tatsächlich nur die Aussicht, sich in den Fokus der ersten Mannschaft irgendwie hineinzuspielen? Mhm. Gerade weil du auch gesagt hast, Spieler, denen du erstmal die Regeln erklären musst. Wie lockt ihr die? Also was habt ihr da vor? Was sind eure
Gedanken? Wir möchten halt über die Qualität des Trainings überzeugen. Ja, das können ja dann die Leute dann auch vor Ort dann ausprobieren. Und so wie Carsten gerade gesagt hat, dadurch, dass dann die Qualität stimmt und unsere Spieler begeistert sind, und das sehen wir eben auch gerade anhand der Trainingszahlen, die wir haben, verbreitet sich diese Message, und wir wollen halt Leute haben, die nicht nur einfach Freizeitsport machen wollen, sondern die was investieren wollen, um zu sagen, wir möchten Level mehr machen, ja, wir möchten Level höher spielen, was man ja auch durchaus in der zweiten Herren schon machen kann. Ja. Also wir wollen jetzt nicht nur eine Spaßtruppe aufbauen, sondern wir wollen die Leute haben, die wirklich daran interessiert sind, ernsthaft Football zu spielen. Und dann nehmen wir halt auch in Kauf, dass dann vielleicht die Leute, die zu uns kommen und die diesen Einsatz, den wir uns wünschen, nicht bringen können, aus welchen Gründen auch immer, oder nicht wollen, denen kann es passieren, dass sie hinten runterfallen. Ja, und das nehmen wir dann halt in Kauf, weil unser Ziel ist es wirklich, die Leute auf einen Leistungssport vorzubereiten, sowohl intellektuell als auch körperlich. Und da ist eine hohe Qualität im Training nötig, was Organisation angeht, was die Durchführung angeht, was den Flugsaurier angeht, ja, die Didaktik. da haben wir mit den Coaches aus der ersten Herrenmannschaft, mit Coach Schuan und seinem Offense-Coordinator Lee Rowland, haben wir da Top-Leute, die vorher schon ein klasse GFL-Programm aufgebaut haben und jetzt mit dem Headcoach der zweiten Herrenmannschaft und dem Offense-Coordinator haben die ein richtig tolles Programm geschrieben. Die haben sich viel Gedanken gemacht, wie ein vernünftiges Training aussehen sollte. Bis zur Saison ist alles schon durchgearbeitet. Und wir wollen über Qualität überzeugen. Und Qualität spricht meistens für sich selbst.
Ja, und deswegen ist für mich das Vorhandensein an der zweiten Mannschaft auch so ein Kriterium, zu sagen, anscheinend ist da Qualität in diesem Verein, weil es gibt genug Zulauf, dass man zwei Herrenmannschaften in den Spielbetrieb schicken kann. Und das ist dann etwas, wo ich sage, das ist auch der richtige Mehrwert eigentlich. Ja. Weil, wenn ich mir vorstelle, vor allem in Berlin so viele Mannschaften auf kleinen Raum und gibt es halt Teams, die machen jetzt direkt eine zweite Mannschaft auf. Und was noch man nicht vergessen darf, ist, die U19-Spieler, die hochkommen in der laufenden Saison oder für die nächste Saison, viele davon sind nicht GFL-2 oder GFL-tauglich oder nicht auch direkt Regionalliga-tauglich, selbst wenn sie GFL-Juniors gespielt haben, also Jugendbundesliga. Und die kann man dann durch eine zweite Mannschaft, sag ich mal, entsprechend auf das Niveau aufheben oder dort spielen lassen. Ja. Weil die wollen ja auch zocken. Und es ist nichts, finde ich, mehr schade, als wenn jemand in der Jugend, damals haben wir es noch Jugendbundesliga genannt, ne, bei den GFL Juniors spielt, ne, und beispielsweise bei den Rebels oder Adlern, sag ich mal, keinen Unterschlupf findet im Gehege.
Und dann aufhört.
Und dann aufhört oder zu irgendeinem, sag ich mal, zu den Bautzen Barracudas geht, ne? Und zwar da der Held ist, aber jederzeit Gefahr läuft, vom Coach um den Schädel zu werden, aus Versehen.
Ja. Und das, was ich halt auch klasse finde, und das hat der Nadine ja auch schon von ihrer Mannschaft halt berichtet, es ist halt gut und wichtig, dass die zweite Herrenmannschaft nicht als zweite Wahl gesehen wird, sondern als Teil des Ganzen. Und auch wir machen das dann so, dass die zweite Mannschaft, also die Spieler der zweiten Mannschaft, ein Stück weit jetzt im Winter zusammen mit den Herren aus der ersten Mannschaft trainieren, um halt gleich die Pace zu setzen, wo soll es hingehen, wie ist die Geschwindigkeit, wie ist die Disziplin, und dann können die Leute das gleich sehen, was wir von ihnen wollen. Ich habe hier gleich sogar nochmal einen Liedwunsch, und zwar Second Choice, und jetzt muss ich nochmal gucken. Ich muss nochmal bei Spotify. Sorry, ich bin nicht vorbereitet.
Ja, aber Pace ist es ja, ne? Repetitions. Und je mehr Leute du in der Unit hast, desto mehr kannst du auch mit Repetitions arbeiten.
So, Second Choice von Any Trouble. So,
so ich hatte dann auch noch einen, weil du gerade von der Message gesprochen hast, die man da anspricht. Grandmaster Flash, The Message.
Haben wir schon.
Ah! Okay, dann nehme ich Cole Moody, How You Like Me Now.
Como was?
Cole Moody.
Mhm. Okay.
Naja. Ach, wo warst du in den 80ern, Mensch?
Sollen wir dich wieder mobben eigentlich jetzt?
Naja, halt die Fresse, du Vogel, ey. Nee, aber das ist, aber genau das ist es ja, ne? Wir setzen Pace in der zweiten Mannschaft. Ja, und für mich gibt es eigentlich nur zwei Kriterien, die nicht erfüllt werden können, wenn man keine zweite Mannschaft stellen kann. Und sprich, ich habe nicht genug Coaches und ich habe genug Spieler. Ansonsten hast du genug Spieler, hast du genug Coaches, versuch eine zweite Mannschaft aufzumachen.
Man darf aber halt nicht den Fehler machen, ne, es wurde früher teilweise so gehandelt, du hast jetzt einfach einen Überschuss an Spielern, Spieler, die jetzt vielleicht nicht gut genug für die GFL sind, machst eine zweite Herrenmannschaft aus, einfach nur als Sammelbecken für deine Mitglieder, sollen sie
ein bisschen Spaß haben,
sollen sie Beiträge bezahlen. Und meistens ist das Geld, was im Verein vorhanden war, immer die erste Mannschaft geflossen, ja, und die zweite Mannschaft hat gar nichts gekriegt und hat sich dementsprechend eben als zweite Wahl gesehen. Hier bei den Adlern hat man jetzt halt auch gesehen und gesagt, so geht das nicht. Die zweite Herren sind ein wichtiger Standfuß, um den Erfolg der GFL zu sichern. Die kriegen auch Betreuer, die kriegen auch ihr Budget, allen drum und dran. Die werden nicht anders behandelt und das waren so Punkte, die haben mich überzeugt, wo ich gesagt habe, jo, mache ich mit.
Ja, und ich habe es mal quasi live erlebt. Ich habe nebenbei trainiert und bin dann kurz zu dem Meeting gegangen bei einer GFL-Mannschaft. Und die hatten eine zweite Mannschaft gehabt. Und da wussten die Coaches der zweiten Mannschaft nicht, wie geht's jetzt nächstes Jahr weiter, weil die keine Information hatten. Weil die schon das Gefühl hatten, dass der Vorstand keinen Bock auf die zweite Mannschaft hatte. Mhm. Und dann haben die einfach mal ein Team-Meeting gemacht am Ende der Saison, weil sie nicht wussten, wie es weitergeht. Haben den Vorstand eingeladen und da kam dann ja hin und da wusste auch nicht, wie es nächstes Jahr aussieht. Die hatten keine Antwort gehabt, ne? Mhm.
Ja, gut, das also, ist jetzt bei den Adlern ja genau umgekehrt, ne? Also die setzen das ja sozusagen jetzt gerade erst auf die Schiene. Genau. Und gibt es da ein mittelfristiges Ziel oder auch ein kurzfristiges Ziel, so Ende der nächsten Saison, wo wollt ihr da stehen?
Naja, also wie ich vorhin schon sagte, maximal können wir bis in die dritte Liga aufsteigen, danach ist Schluss, weil die Regularien im Football halt so aussehen, dass eben eine Liga dazwischen sein muss, zwischen erster Mannschaft und zweiter Mannschaft, also sprich, GFL ist in der ersten Liga, wir dürfen nur in der dritten spielen. Wichtig ist halt, dass wir die Jungs ausbilden, dass wir lernen, was ist Football, wie spielt man Football, wie trainiert man vernünftig. Gewinnen ist schön, aber nicht ausschließlich. Ja? Unser Ziel ist wirklich halt ausbilden, um den Erfolg der GFL zu sichern. Und ja, wir als Trainer werden uns weiterbilden, wir werden die Spieler weiter ausbilden und gucken, dass wir wirklich eine Academy sind, eine Schule sind, um die Spieler auszubilden. Ja, und jetzt habe ich mir so ein bisschen auch, habe ich mir gedacht, okay, jetzt werden wir die zweite Mannschaft sein in der Regionalliga, die ein Zweitherrenteam ist. Jetzt haben wir ja noch einen dritten Bundesligisten in Berlin, beziehungsweise drumherum, das sind die Potsdam Royals. Und jetzt stelle ich mir gerade so vor, wenn die jetzt auch noch eine zweite Herrenmannschaft aufmachen und die dann auch in der Regionalliga spielen, dann ist die Hälfte der Regionalliga Zweitherrenmannschaften. Wäre auch schon ein bisschen makaber, die nicht aufsteigen dürfen.
Ist ja auch für die Mannschaften, die im Moment noch da sind, kennt man ja auch aus anderen Sportarten, ja, nicht zusammenzocken beim Fußball, wo dann die zweite Mannschaft Platz wegnimmt für andere Vereine, für die es existenziell wichtig ist, in der höheren Klasse zu spielen. Ansonsten können sie den Laden auch bald zuklappen.
Ja, oder für den unwahrscheinlichen Fall, dass es wirklich so ist, in Regionalliga Nordost, ja, tümmeln sich den Potsdamer 2, Adler 2, Rebel 2, von mir aus vielleicht noch Frankfurt oder 2, man weiß ja nie, was in den nächsten Jahren passiert. Ja, und dann hast du in der GFL 2 im Norden Teams, die sagen, ich will nicht absteigen in der Regionalliga, ich werde ja nur verprügelt. Das wäre paradox, aber gerade theoretisch denkbar. Ich
jetzt mal. Nein, Moment, das setzt ja voraus, dass die zweiten Teams dann auch aufsteigen, so stark sind.
Ja, ne, aber nee, das wäre theoretisch möglich, was total paradox wäre, die Situation. Ne?
Ja, andersrum ist ja paradox, ne? Wenn du jetzt 3 Zweitherren-Teams hast, hast du irgendwann die absurde Situation, dass der vierte eventuell aufsteigt? Beziehungsweise kann keiner aufsteigen, weil der vierte wird niemals in der Lage sein, eine Relegation zu gewinnen.
Rein theoretisch könnte auch der Letztplatzierte aufsteigen. Ne?
Aber wenn es jetzt so.
Ich glaube, das steht die BWSU gar nicht vor. Ich meine, stell dir vor, du hast jetzt eine Gruppe von 5 Teams, 4 davon sind zweite Herrenmannschaften, die nicht aufsteigen können. Und ich glaube, das sieht die BWSU gar nicht vor. Ne? Wenn du der Letztplatzierte bist und bist eigentlich im Prinzip der Einzige, der aufsteigen könnte, müsstest aber eigentlich in die fünfte runter.
Ja, stell dir mal vor, in der zweiten Liga fällt ein Team aus. Wir hatten ja jetzt ja schon letztes Jahr die Situation, dass ein GFL-Team aufgelöst worden ist wegen dem ganzen ERF-Debakel. Also musste ein Team hoch und dann wird ein Platz in der zweiten Liga frei, müsste eigentlich eins aus der Regionalliga hochgezogen werden. Regionalliga Nordost kannst du dann abhaken, weil dann der vierte oder fünftplatzierte hoch müsste und die werden definitiv nicht da oben spielen wollen.
Ich stell dir mal vor, jetzt hätte jedes GFL-Team eine zweite Mannschaft und jedes GFL-2-Team eine zweite Mannschaft. Das heißt, denn irgendwann mal, ne, müssen die Bautzen Barracudas gegen die Dresden Monarchs antreten.
Wäre auch spaßig.
Ja, mein Gott, 120 zu 0 hat man noch nicht.
Bisschen viel Fantasie, was ihr jetzt voraussetzt. Aber ist jetzt auch die Frage, ob nicht vielleicht eine Fusion aus dritter und vierter Liga am Ende mehr Sinn ergibt. Also, weil einfach 6 Teams, helft mir weiter, aber 6 Teams klingt für mich als dritte Liga schon sehr wenig.
Ja, aber
welchen Zweck erfüllt denn dann noch die vierte Liga?
Ja, sagen wir mal so.
Nur Freizeitliga?
Sagen wir mal so, in den unteren Ligen unterhalb Regionalliga sind Spiele zwischen 8 und 10 pro Saison relativ normal. Alles darüber hinaus ist teilweise gar nicht mehr stemmbar, einfach nur vom Aufwand her, den die kleinen Teams beherrschen müssen. Ne?
Und das, Moment, helft mir nochmal, Regionalliga Ost heißt die oder Nordost? Oder
Regionalliga Ost ist.
Okay, und eine Fusion mit einer anderen ja, mit einem anderen
wäre, glaube ich, möglich. Ja, also
halt mehr Reisekosten, ne?
Ja, momentan haben wir Regionalliga Ost, das ist die Rebels nennen sie die U7-Liga, weil bis auf ein Team alle Teams in Berlin spielen. Da hast du nicht groß Fahrtkosten, nur ein Team, das kommt aus Cottbus. Das ist eine Auswärtsfahrt.
Na, bald wird der U7 verlängert. Vielleicht
kann man dann da einfach
bis Cottbus runter.
Ja, aber das wäre so eine absurde Aussicht, wo man sich dann wo man dann mal überlegen müsste, was dann passiert. Aber gut, das kann nicht der Problem oder das Problem des einzelnen Vereins sein, der die Notwendigkeit sieht, eine zweite Herrenmannschaft aufzumachen.
Ja, wir sind in Deutschland noch lange nicht so weit, dass, sag ich mal, ja, bis in die dritte, vierte, fünfte Liga hinab, denn jedes Team, sag ich mal, eine gleiche Anzahl an Spielen hat. Ich habe jetzt gerade mal nachgeschaut, ne? Es gibt Gruppen, die haben 12 Spiele pro Jahr. Andere 8.
Ja, je nachdem, wie viele Teams drin sind.
Ja, also finde ich teilweise ein bisschen kurios immer noch. Ne? Ich dachte nur, im Damenfußball ist das so schlimm. Ja.
Ja, bloß was willst du machen? Jedes Bundesland hat verschieden viele Teams, ne?
Ja, aber ich sag mal so, für mich, Resümee ist, ne, zweite Mannschaft macht soweit Sinn, solange du es stemmen kannst, ja, und auch einen Plan hast.
Ja, absolut.
Ja.
Deswegen.
Also das Ziel ist aber, die erste Mannschaft am Ende mit Spielern aufzufüllen, mit guten Spielern, oder ist das Ziel, Football allgemein bekannter zu machen?
Also Ziel kann ja auch sein, einfach nur einen Sparringspartner für die erste Mannschaft zu haben.
Auch das, ja, dass du halt ein Scout-Team hast, ja, was dagegen steht, gar keine Frage. Und klar, man macht das jetzt nicht aus Jux und Dallerei. Es ist schon wirklich so, dass das geguckt werden muss, gerade jetzt auch mit der ELF-Situation, die ja dann auch Spieler ziehen wird. Und da braucht sich niemand Illusion machen. Die ein oder anderen GFL-Spieler werden sich das halt überlegen. Und die musst du halt ersetzen mit qualifizierten Spielern. Und ständig einkaufen willst und kannst du nicht. Also wäre es auch gut, wenn du welche im Pool hast, in deinem eigenen Pool, die dann halt rausziehen kannst.
Ja, die sich nicht erstmal an die ganze Semantik bei dir gewöhnen müssen.
Ja.
Ja, sondern höchstens an neue Spielzüge und das war's. Aber ansonsten, das Wording ist überall gleich. Hat wirklich Vorteile, ne? Ja. Abgesehen davon, dass es halt wirklich echt sexy wirkt, ne? Wenn du jetzt von irgendwo herkommst, aus der vierten, fünften Liga, und siehst du in der Regionalliga, wo, die haben eine zweite Mannschaft. Das scheint bei denen zu laufen, ne? Und die haben sogar einen richtig sexy Namen. Academy, nicht einfach nur zweite, sondern du hörst vom Namen her auch schon Sinn.
Ja.
Da muss ja auch das Hotel dann daneben stehen.
Und es ist nicht die Telto Football Academy. Nee. Aber das ist eine andere Sache für irgendwann mal später.
Oh Gott, ja.
Also wenn man denkt, dass es in die erste Mannschaft geht, in die Major League quasi dann geht, wünsche ich mir jetzt einen Song.
Oha.
Ja, von Pavement, Major Leagues.
Oha. Du schreibst doch fleißig mit, Martin, ne?
Natürlich, ja. Klar.
Sehr gut. Ja, haben wir das Thema abgehakt.
Aber was ist jetzt der größte Unsinn von einem Herrenteam, ja, wenn ihr darüber mal nachdenkt?
Ja, das haben wir ja gerade beschrieben.
Von einem zweiten Herrenteam, ne? Der größte Unsinn ist, wenn du einfach nur das hast, um sag ich mal, Geld zu generieren. Und das ist ja das, was ich beschrieben hatte, was dann passiert, ne? Wenn sich der Verein sich um die, sag ich mal, feuchten Kehrig kümmert. Und das gibt dann auch ganz schlechte Vibes nach außen, ne? Und den Ruf wirst du erstmal nicht schnell los.
Ja, also es ist ja, wenn du dein zweites Herrenteam schlecht behandelst, dann kannst du da irgendwann den nächsten Konkurrenten damit schaffen. Weil wenn du mal überlegst, die Rebels waren eigentlich mal das zweite Herrenteam der Adler. Ja, und die haben sich abgespalten, haben den Verein verlassen und haben die Rebels gegründet.
Ja. Wo kommt der Name nur her?
Ja,
ich behaupte immer auch, zum Beispiel jetzt hier in Düsseldorf, dass die Panther 2 sich aufgelöst haben. Davon hat jetzt direkt kein Team, jetzt sag ich mal, großartig an Spielermaterial wirklich eklatant irgendwie Erfolg verbuchen können. Aber man hat halt gemerkt, dadurch, dass eine zweite Mannschaft in Düsseldorf gefehlt hat bei den Panthern, konnten andere Mannschaften wieder größer werden. Die Bulldozer, die Ravens etc. pp. Die haben zumindest indirekt davon profitiert, weil es dann halt ein Team weniger gab im direkten Umfeld.
Ja. Ja, und man muss halt beachten, wenn du ein zweites Team aufmachst, brauchst du von allem mehr. Du brauchst mehr Coaches, du brauchst mehr Betreuer. Du musst
mehr Platz.
Du musst öfter Schiedsrichter bezahlen, du musst öfter einen Reisebus bestellen, das muss kalkuliert sein. Ja, genau, naja, mehr Platz.
Also ich meine, da kannibalisierst du aber auch die anderen.
Ja, natürlich, Teams. Klar.
Das, klar. Und ich meine, dann ist es eigentlich nicht besser als das, was letztes Jahr die Kritik an der ELF war.
Richtig, aber wenn der GFL-Verein überleben will, muss er diesen Weg gehen. Ne, also es gibt ja zwei Optionen, die du hast. Entweder kaufst du ein wie blöde und gibst dafür richtig viel Geld aus und das Jahr für Jahr für Jahr. Oder, und das finde ich halt aber immer noch sinnvoller, du steckst das Geld in Ausbildung, guckst, dass du halt Spieler an dich bindest und guckst dann halt, ja, die Konkurrenz muss dann halt nachziehen.
Ja, es ist besser, klar, man sagt immer, Talent kommt zum Geld. Aber was die GFL manchmal macht, ist, die schickt den Talent Geld, damit das Talent hier hinfliegt. Und das ist ein falscher Weg, finde ich. Na, wir sind noch nicht auf so einem Level, wo wir sagen können, no, jetzt setzen wir alle unter Vertrag. Die Elf schafft es ja auch nicht in diesem Maße. Also sprich, generier doch bitte dein eigenes Talent. Wir sind immer noch ein Sport, der im Wachstum ist. Ja. Müssen manche Leute es mir echt mal auf die Fahnen schreiben. Und deswegen hat man jetzt beim letzten Interview die Nadine auch gefragt, so Professionalisierung, was hältst du davon?
Mhm. Wobei man jetzt aber auch sagen muss, Kannibalisierung jein, weil wenn du in der Lage bist, diese Jugendlichen, die dann hochkommen, aufzufangen, dann bist du schon mal einen ganzen Schritt weiter, weil wir haben eine gefühlte Dropout-Rate von Jugendlichen, die nach ihrem Senior-Jahr aufhören, von circa gefühlten 70%.
Ja, also Dropout, also Dropout Rate, was für ein
ja,
schönes
also
Wort.
Circa
müssen wir mal eine Folge machen.
Englisch. Also 70% der Leute, die Jugendfootball spielen, hören auf. Ja, 30% würden weitermachen, aber auch nicht unbedingt in deinem Team. Und da musst du dann halt ansetzen und das, da finde ich dann halt die Idee von einer zweiten Herrenmannschaft sinnvoll, dass du sagst, okay, wir spielen etwas tieferes Niveau für den Jugendlichen, der perfekte Einstieg, um sich körperlich und geistig nochmal weiterzuentwickeln, um GFL-Niveau zu erreichen. Und so kannst du dann diese Dropout-Rate senken und so haben alle was davon. Dann sind wir gar nicht so unbedingt darauf angewiesen, dass Spieler von woanders her zu uns kommen müssen. So, und wenn wir jetzt einen Kader von, sagen wir mal, 40 Mann haben und wir können uns aussuchen, wer für uns spielt, na, dann fällt hinten wieder ein Teil ab und der geht wieder zu den anderen Vereinen. Na, also so viel Kannibalisierung ist das, glaube ich, nicht.
Ja, das ist im Prinzip auch Ausschluss durch Leistung. Ne? Ich sag mal so, ich kenne ja genug Leute, die dann auch in der zweiten Mannschaft gespielt haben, die dann, sag ich mal, athletisch komplett unterlegen waren in der Regionalliga oder in der GFL. Aber die halt entsprechend vom Geist, Verstand und vom Herzen her zu dem Verein passten, die halt den Effort reingebracht haben. Und für die ist so eine zweite Mannschaft Gold wert.
Also wir sprechen uns mal in einem halben Jahr wieder, wie es dann aussieht, wie die Saison läuft. Und ich glaube, das wird spannend.
Ja, wir machen eh einen Rückblick. Das
wird lustig. Genau, wenn Carsten dann in Krefeld gelandet ist, dann wird er dann erzählen, wie es da so gelaufen ist.
Wir können auch jetzt einen Rückblick vom Januar machen.
Jetzt kein Spoiler-Alarm, ja.
Vom Januar, was willst du da groß erzählen? Ist da nicht,
ja, machen wir einen Januar.
Ist da nichts passiert?
Ja, eben, das ist doch. Ach, egal.
Ja, ist Winter. Da wird viel getalkt, wie Coach Andi gesagt hat. Wir reden mal. Genau. Ne? Und da wird viel, viel getalkt.
Wenn wir reden, dann reden wir. Ja, aber ne, was mir jetzt so auffällt bei Facebook, alle Teams suchen jetzt irgendwie Coaches. Ne? Überall siehst du diese Posts, wir suchen Coaches, we are hiring now von den Legions. Und da habe ich dann halt so gesagt, naja, klingt so ein bisschen, als würdet ihr einstellen und dafür entsprechendes Geld bezahlen. Wo sie dann geschrieben haben, naja, vielleicht schlechtes Wording, aber die wollen übrigens dann vielleicht demnächst auch ein Interview mit uns führen. Würde ich auch ganz interessant finden, so zum Thema Wiederaufbau. Aber da wollte ich mal kurz fragen, also so eine Annonce über Facebook, guter praktischer Weg oder Offenbarungseid?
Hängt vom Wording ab, also hängt von dem ab, was da gesagt wird. Wenn jemand sagt, ne, wir suchen Coaches.
Wir suchen Coaches für alle Teams.
Die Frage ist ja auch, in welcher Liga spielt der Verein?
Exaktamente.
Also ich hatte...
Ja, also GFL ist jetzt, wäre schon komisch. So, wenn es jetzt um, geht es jetzt um Head Coach oder geht es jetzt um.
So generell, ne? Wir suchen einen Coach für die Position, wir suchen Coach für alle Positionen, wir suchen Coaches für alle Positionen in allen Teams.
Und da bin ich dabei. Ist ja doch Nischensport, ja. Also vielleicht ist es dann nicht ganz so schlimm.
Nee,
Ich hatte, jetzt muss ich mal gucken, weiß ich noch, wie der gute Mann hieß, der hatte sich da noch bei mir vorgestellt.
Dirk Rentsch zufällig?
Nein. warte mal.
Aus Neuss?
Aus Neuss, ja.
Gewitter?
Wie?
Nein! Du Arsch!
Ja, um mal kurz das zu überbrücken, ne? Bei Teams, die sich komplett neu gründen, in der 9., 12., 3., keine Ahnung, was, wie vierten Liga, ist ja legitim, dass sie dann Coaches suchen, ne?
So,
je höher es geht, bin ich ganz bei Martin. GFL, da solltest du eigentlich genug Leute, sag ich mal, schon auf Notizzettel haben,
also
die du anrufen kannst.
Ich habe den Namen jetzt gefunden. Das ist der Robert Mayen, Vorsitzender von Neuss Legions. Ich hatte ihm dann halt so gesagt, weil er mich dann halt natürlich gefragt hat, ob ich denn ein besseres Wording hätte. Klar, wenn ich mich aus dem Fenster lehne, darf man so eine provokante Frage auch stellen. Aber ich habe ihm halt so gesagt, naja, ich würde schon sinnvoll finden, wenn man wenn man reinschreibt, was man vom Coach erwartet, beziehungsweise was man für einen Coach erwartet, was erwartet mich als Coach, was wollt ihr für ein System haben, wollt ihr einen Coach haben, der ausbildet oder was, worum geht's dann eigentlich, dass man sich da auch wirklich angesprochen fühlt, ja, weil, ja, gut, nicht, ich
hab oder was erwartet, also was bietet mir der Verein richtig an, ne? Ein Hoodie, ein T-Shirt, ja, eine Aufwandsentschädigung,
weil ich hab dann auch
eine gute Arbeitsatmosphäre.
Ich hab auch,
ist ja wie mit einer Anzeige bei eBay Kleinanzeigen, ne? Also ja, du schreibst da nicht rein, ich suche Schuhe, sondern ich suche, keine Ahnung, Puma Future Rider, Größe 47 in Farbe blau, rot, weiß.
Genau, und dann schreibe ich rein,
Gebrauch, was letzter Preis. Irgendwas. Genau.
Ja, ich aber denke halt auch, ne, nicht jeder Coach passt zu jedem Verein und nicht jeder Verein passt zu jedem Coach. Und dann wäre schon mal gut, wenn man anhand des Textes schon mal so ein bisschen aussortieren kann. Ja, und
andersrum. Als Coach würde ich aussortieren, wo ich hingehe, wenn die Anzeige schon scheiße ist.
Das auch.
Ja, ich sag mal so, ich war jetzt in einer schönen Lage, sag ich mal so, dass ich jetzt bei der letzten Episode gesagt habe, ne, ich bin erstmal raus und sowas, ne, mach erstmal hier mein verkürztes Sabbatjahr, ne, und krieg dann schon Nachrichten, na, wie sieht's denn jetzt bei dir aus und sowas, ne? Das passiert aber zum Beispiel Verein nicht, das passiert jetzt Verein nicht, dass da jetzt Coaches sagen so, habt ihr Platz für mich? Ne, du musst schon wirklich auch gezielt mal Netzwerk, und das ist, was Kate wahrscheinlich mal so sagen will, ist ein kleines Armutszeugnis für manche Vereine, je höher die sind, je offener sie suchen müssen, ohne genau zu sagen, was sie suchen.
Oder wen. Und wo sie herkommen. Ja. Also ich meine, wenn du jetzt in Berlin suchst, hast du wahrscheinlich eine größere Chance, einen Coach zu finden, als wenn jetzt in Bitterfeld ein Coach gesucht wird, oder?
Nee, mittlerweile nicht mehr.
Also meine Erfahrung hat gezeigt, ne, vernetze dich mit Leuten, die schon länger im Sport sind, mit Headcoaches von anderen Teams, und sag so, ey, kennst du zufälligerweise jemanden, der gerade in meiner Nähe wohnt und so weiter und so fort, telefonier, schreib, WhatsAppe dich einfach nur wund. Headhunten ist da angesagt, ne? Weil es gibt ja auch Leute, die sagen, übrigens, der ist cool, aber pass bei dem auf.
Das ist ja immer so ein Problem, ne? Vereine schreiben dann halt, okay, wir suchen Coaches, dann kommt Coach XY und dann wird er genommen. Ja, weil die Nase passt.
Aber weil er da ist oder weil er da ist.
Weil er da ist. Man wird nicht gefragt, was hast du denn für eine Reputation? Was hast du denn so gemacht? Was für ein System spielst du? Ja, dann kommt ein HC und sagt, ja gut, was braucht ihr? Ja, wie, du bist doch jetzt da. Mach wie du denkst, bau was auf. Und dann denkst du dir,
Ja, Glückwunsch.
So läuft's, so ganz sollte es ja dann nicht laufen. Und ich finde auch, ein Vereinsvorstand muss in der Lage sein, Football zu verstehen, um dahingehend einen Coach beurteilen zu können.
Ja, und das ist ja auch etwas, was ich als Coach, sage ich mal, von Vereinen auch erwarte, ne, wenn ich mich denn irgendwo vorstelle oder angefragt werde oder sowas, dass sie schon so sagen, ne, okay, das sind unsere Vorstellungen, was sagst du dazu, ne, ist das ein Weg, den man gemeinsam gehen kann und sowas, ne, und nicht einfach nur so Freifahrtschein. Ich war immer in einer unangenehmen Situation, einen Coach, sage ich mal, verpflichten zu müssen, weil es sonst gerade keinen gab. Das mache ich übrigens nie wieder. Ne? Das war so ein Griff ins Klo. Wenn du nur froh bist, dass jemand hast, der sagen kann, wir haben jetzt einen Headcoach, yeah. Damit wir einen Headcoach haben. Geile Sau. Mhm. Super, echt. Ne? Der hätte es auch einen Heckenpenner nehmen können und einfach nur ein T-Shirt geben können. Coach, zack, bums. Hätte dieselbe Wirkung gehabt. Mhm. Ne? Aber manchmal ist es besser, den einen nicht zu nehmen.
Aber hier in Berlin ist es mittlerweile auch so, dass die Coaches, der Coachesmarkt sehr angespannt ist und muss dann als Verein langsam halt auch Geld hinlegen, um halt zu sagen, okay, komm zu uns, du wirst bezahlt. Also es gibt nicht mehr viele außer Eigengewächs, die dann sagen würden, ich mache es.
Und da kommt es wieder hin, ne? Selber ausbilden lassen.
Selber ausbilden lassen, ja.
Ne? Also in Nordrhein-Westfalen haben wir noch einen Vorteil, dass wir noch schon eine D-Lizenz anbieten, die, sag ich mal, ein Apfel und ein Ei kostet und dich nur 4 Tage kostet. Ja. Aber
das sollte mindestens drin sein. Jetzt will ich doch nochmal fragen, warum ist in einer Großstadt wie Berlin, wo es auch viel Zugezogene gibt, die vielleicht woanders Football gespielt haben oder zufälligerweise auch noch gecoacht haben, warum ist es da schwieriger, einen Coach zu finden als in der Peripherie?
Die Generation, also meine Generation an Coaches, da haben jetzt viele aufgehört, ja, Beruf, Familie. Es gibt nur noch ganz wenige Alt-Coaches, so wie Coach Reichel, ja, oder Coach Herzberg. Davon gibt es nicht mehr viele, haben einfach viele aufgehört.
Ah, okay, aber da wächst doch was nach, ehemalige Spieler.
Anscheinend nicht. Also, anscheinend nicht.
Na, da wurde ja da vorher der Fehler gemacht. Warum spricht man nicht Spieler an, die im Verein schon vorher ein taktisches Verständnis haben?
Ja, du.
Warum spricht man die nicht an und sagt, ey, pass auf, wir würden dich gerne sozusagen nach der Spielerkarriere, du bist jetzt, was ich, Ende 20, Anfang 30, solange läuft die Uhr bei dir nicht mehr aktiv, komm in unser Team.
Ja, bei dem Team, wo ich letztes Jahr war, habe ich ja auch oft genug gesagt, wir müssen zusehen, dass Spieler, die, ne, die dann demnächst aufhören, die schon mehr Aua haben als andere, dass die langsam mal überlegen, dem Verein was zurückzugeben und Trainer machen wollen. Will aber nur keiner.
Aber vielleicht war dann aber auch der Verein zu klein und vielleicht ist das dann am Ende so ein Verein, der so eine Anzeigen schreibt, suchen Coach.
Das ist auch ein vielschichtiges Problem. Ich denke mal, wir kommen aus einer Generation, sag ich mal, klingt total blöd, ne? Aber wir waren mehr draußen anscheinend. Ja. Das ist jetzt subjektive Erfahrung. Wir sind noch nicht diese All-Inclusive-Generation, diese Flatrate-Generation, die schnell konsumiert, schnell vergisst, ja, und schnell was Neues sucht, den im nächsten Hype hinterher rennt. Und ich habe leider die Erfahrung machen müssen, es gibt halt leider inzwischen viel, viel mehr Leute, die ganz schnell ein neues Hobby finden und sagen, oh nee, Coaching, ach nee, ich bin bisher nur zum Training gefahren, hab da ein bisschen abgerockt, hab ein bisschen geballert und bin dann nach Hause gefahren, Dusche, hab mich pennen gelegt, hab Xbox gespielt, keine Ahnung was, ne? Und Coach, ach nee, das ist mir zu viel Arbeit.
Ja, zweites Problem ist aber auch, dass es immer mehr Jobs gibt, die in Schichtsystemen arbeiten. Ne? Ganz viele Dienstleistungsjobs, Martin, du kennst das ja selber, die arbeiten dann halt bis 8, 9 und da hast du nicht die Möglichkeit, konsequent wirklich immer da zu sein und als Trainer verlangt man das schon oder es wird von einem Trainer verlangt, dass er regelmäßig bzw. immer da ist und nicht nur das, sondern eben halt auch zu Hause vor- und nachbereitet. Und das ohne 9-to-5-Job geht's nicht.
Ja, und das, was ich jetzt letztens auch schon mal erwähnt hatte, ist ja, das Coaching hat sich auch weiterentwickelt und auch der Anspruch ans Coaching, also nicht die Coaches selber haben sich nur entwickelt, sondern auch Ansprüche der Spieler an die Coaches. Als wir noch 14, 15, 16 waren, da kam ein Gleisbauer daher, die haben noch gerade mit den Zähnen die Gleise zurechtgebogen, ne, und haben uns dann trainiert. Ja, und das war dann im Prinzip deren Vorbereitung, ne? Läuft da ein paar Runden, ich überlege mir kurz was und ab geht's, ne? Und heutzutage erwartet man von den Coaches, ne, die haben einen Trainingsplan, die haben einen Meilensteinplan, wissen, wo es lang geht, ja, bereiten sich extrem vor aufs Training, ne? Mindestens eine Stunde pro Training Vorbereitung und Nachbereitung. Und das ist dann halt der Anspruch. Und das, will nicht jeder leisten oder kann nicht jeder leisten. Ne?
Ja, deswegen habe ich auch gesagt, ich mache jetzt nicht jetzt irgendwie GFL-Programm oder sowas. Oder ich mache auch nicht mehr Headcoach. Ich mache Positionscoach. Ja, das ist ein bisschen weniger Arbeit. Gut, bei der Academy ist es trotzdem noch ordentlich, weil da gehört noch ein bisschen mehr dazu. Ja, aber so einen Headcoach werde ich zum Beispiel nicht mehr machen, weil ich die Zeit nicht mehr investieren möchte.
Ja, und ich denke, dass sie ja da gut beraten, wenn man sagt, okay, wir suchen jetzt zum Coach für die und die Sache. Ne, Zeitansatz hätten wir gut so und so viele Stunden pro Woche, dass man dann auch schon weiß als Trainer, okay, den Einsatz erwarten sie von mir und nicht einfach nur, wir suchen einen Headcoach für die U16. Okay, wie viele Leute habt ihr, wie viel Zeit habe ich, bla 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 und so weiter und so fort. Ne?
Gut, haben wir das Thema auch durch. Das war auch wieder sehr informativ, sehr tiefgehend. Danke, Carsten.
Hoffentlich auch für die Hörerinnen und
Hörer. Ja, ich hoffe ja immer, dass die Sendung unseren Hörern einen gewissen Mehrwert bietet. Entweder ist es informativ oder unterhaltsam. Man weiß es nicht.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wart ihr schon mal in einer zweiten Mannschaft? Habt ihr das erlebt, dass sozusagen ihr vielleicht zum Coach werden wollt, solltet, aber nicht wolltet? Gibt es da Erfahrungen? Teilt sie uns mit.
Teilt es uns mit, genau. So, Martin.
Ja, ich muss, also wenn ich jetzt schon die Gelegenheit habe, mal kurz ein- und ausatmen, dann möchte ich sagen, ich habe letztens ein clowneskes Footballspiel gesehen, wo sogar mir als absoluten
Siehst du, da wollte ich gerade
Ahnungslosen.
Martin, da wollte ich gerade zu dir überleiten.
Ja, genau. Ja, danke.
Genau, du hast ja
wegen clownesk oder ahnungslos?
Nein,
oder
du hast ja am Wochenende Football gesehen und
Vorletztes Wochenende,
genau. Und dir ist ja was aufgefallen.
Ja, mir ist was aufgefallen. Nicht nur, dass die da nicht mit Currywurst werfen, sondern tatsächlich mit so Ledereiern. Und die Ball nennen, aber das werde ich nie verstehen. Nein, ich habe das Spiel der San Francisco 49ers bei den Dallas Cowboys gesehen und ich war erstaunt, wie eine Mannschaft mit extrem vielen Fehlern und Strafen alles an die Wand fahren kann. Also mit Delay of Game, mit Forstart, mit, was das Wildeste, Panther-Interference, glaube ich, oder wie nennt man das? Also wenn der Panther sozusagen beim Kicken gestört wird. Ja.
Also du willst auf den Punkt bringen, viel, viel unnötiger Scheiß, den man hätte verhindern können.
Absolut. Mhm. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wäre das nicht gewesen, also die Cowboys hatten tatsächlich eine realistische Chance, weiterzukommen und haben dann verpasst, nach Green Bay zu fahren.
Genauso, vor allem, weil genauso wie die Raiders, die haben auch so viele Flaggen kassiert, dass sie das Spiel verloren haben.
Aber also ich glaube, bei den Dallas Cowboys waren es am Ende 14.
Mhm. Genau.
Also unfassbar viel. Und selbst für mich war das offensichtlich, dass da viel schiefgelaufen ist.
Ja, ich sag mal so, Scheiße passiert, ne? Technische
Fouls. Sagt das einem Jets-Fan.
Ja, ist okay. Kannst du nur versuchen, es zu vermindern. Du musst halt akzeptieren, dass auch mal Kacke passiert.
Ja, aber erstmal musst du ja wissen, wieso passieren Fehler. Also es gibt erst...
Genau.
Also bei uns...
Ist es die Anspannung?
Ja, kommen wir dazu.
Playoffs? Wildcard Games?
Das auch. Aber ja. kommen wir mal zu den Ursachen. Bei uns hat Lee Rowland so einen Spruch reingebracht, die 12%-Regel. Von all deinen Offense, also von all deinen Spielzügen, die du machst, zum Beispiel als Offense, sollten nicht mehr als 12% daneben gehen. Ja, also mit Strafen, mit Interception, mit Ball fallen gelassen und so weiter. Sollten nicht mehr als 12% sein. Wenn du unter diesen 12% bleibst, dann steigt deine Gewinnchance auf 92%. Ja? Also man kann sagen, mach einfach weniger Fehler als der Gegner. So, und jetzt müssen wir mal gucken, woran es liegt, dass man Fehler macht. Es kann sein, dass du die Regeln nicht kennst, dass du deswegen Fehler machst.
Aber auch bei NFL-Niveau?
Ja,
das kann ich mir nicht vorstellen.
Ja, also es gibt...
Sind auch nur Menschen.
Ja, war ja neulich so, gab schon, dass denn Leute dann, was soll ich jetzt sagen? Der Kicker hat jetzt, welcher Kicker war denn das jetzt? Was habe ich dann gesehen? Egal, irgendein Kicker hat den Ball beim Kickoff in die Seitenauslinie geschossen und hat sich dann aufgeregt, dass er dafür eine Strafe kriegt. Ja, aber das ist die Regel. Also brauchst du nicht mit dem Schiedsrichter diskutieren.
Ja, so technische Fouls sind super. Die kannst du super verhindern eigentlich.
Genau. Technische Fouls, ne, da ist das Problem, dass du vielleicht technisch nicht gut geschult bist. Ja? Oder dass deine Kondition zu schlecht ist und dann anfängst, Fehler zu machen. Ja? Dass, wenn du müde wirst, dann leidet deine Technik drunter. Ja? Oder dass du mental nicht fit bist und dem Druck nicht gewachsen bist.
So, und wo die Toughness wird, wo du Spieler, sag ich mal, der Gegner dich provozieren kannst. Ne? Ich sage immer, du kannst auch ein Spiel gewinnen, wenn du es schaffst, dass der Gegner die Fehler macht.
Genau. Ja. Und da bei so einen Geschichten landet das dann auch ganz schnell bei diesen unsportlichen Verhalten. So, und wenn du jetzt also die Ursachen kennst, kannst du im Prinzip daran gehen, diese Ursachen zu bekämpfen, oder?
Ja. Ne? Also ja. Regelkunde, Technikkunde, ne? Training.
Ja, aber wie kriegst du, wenn du jetzt so ein Spiel hast, also mal angenommen, das ist jetzt nicht ein K.O.-Spiel, sondern ein Saisonspiel und sowas passiert. Wie trainierst du, also was, wenn du auf den Platz gehst als Coach, was sagst du dann der Mannschaft? Wie trainierst du das? Strafrunden um den Platz ist ja ein bisschen antik oder
man kann so trainieren.
Eine Tonne Gewicht tragen.
Nee, man kann auch so trainieren, eine Möglichkeit ist, im Training Druck aufzubauen, beziehungsweise eine Situation schwieriger zu gestalten, damit du halt mental unter Druck gerätst und lernst, mit diesem Druck umzugehen. Du kannst entweder die Situation schwieriger gestalten oder halt eine Strafe in Aussicht stellen. Ne? Dann kannst du so einen Druck aufbauen. Oder du kannst halt versuchen, Situationen zu antizipieren. Ja? Einfach schon mal vorwegnehmen, das und das wird passieren und sagen, so und so werden wir uns verhalten. Ja, also Vorbereitung, zum Beispiel durch Videoanalysen und sowas. Ja, wenn du Tape vom Gegner hast, dann guckst du dir an, bis zum geht nicht mehr und guckst dir an, wo sind ihre Schwächen, wie reagieren sie in welcher Situation. Ja.
Lass uns doch mal dieses eine Beispiel mit einem Beispiel anfangen. Also dieses Delay of Game. Das war jetzt gab es zweimal in dem Spiel und beim ersten Mal war es tatsächlich probierte man die Uhr runterzunehmen, damit man beim Turnover der anderen Mannschaft wenig Spielzeit lässt. Aber man hat doch eigentlich auch als Safety hat man doch immer die Uhr im
genau,
Blick.
Genau.
Sollte man,
oder? Und das müsste man eben halt auch im Training dann halt so üben. Ne? Du stellst eine Play-Clock hin und sagst, okay, Jungs, wenn ihr ein Delay of Game hier im Training fabriziert, dann laufen wir Strafrunden oder was auch immer. Ja? Also versuchst du diese Situation durchzugehen, damit die auch die Leute ein Gefühl für dieses Time-Management kriegen. Wann sind diese 25 Sekunden um? Wie ist es, wenn wir hustlen müssen, wenn wir uns beeilen müssen? Wie ist es, wenn wir uns unter Druck bewegen müssen? Ja, sowas kann man ja gezielt dann kann man ja durchgehen, indem man so eine Situation schafft.
Training ist ja Laborbedingung. Du schaffst ja Bedingungen, unter denen eine bestimmte Situation trainiert wird. Klar, ich bin großer Fan davon, dass man das Training so game-like wie möglich macht. Aber wir haben im Training den Vorteil, dass wir dieses Spiel, was wir denn da im Training haben, so steuern, so generieren, wie wir es gerade in dieser Situation brauchen. Und da müssen wir als Coaches immer versuchen, alle möglichen Szenarien, die es theoretisch gibt, versuchen abzubilden, dass die Spieler das auch alles mal erlebt und gesehen haben und auch uns damit schulen, dass wir mit der Situation umgehen können.
Wenn ich dir mal zum Beispiel, wenn ich zum Beispiel mal ein Beispiel geben kann, Longsnapper. Ich trainiere sehr, sehr gerne Longsnapper, das ist so meine Expertise.
Was heißt
Longsnapper?
Das? Das
ist Longsnapper. Longsnapper sind die Jungs beim Kickoff und beim Punt, die den Ball lange nach hinten snappen. Ja, die sind dann quasi kopfüber, haben den Ball in beide Händen und müssen über eine weite Distanz den Ball nach hinten snappen und werden und haben dabei einen Gegner vor sich. So.
Das ist ja auch eine
das
Kunst.
Ist eine Kunst. Ne? Das ist eine sehr komplexe, einer der komplexesten Ganzkörperbewegungen, die du im Football hast. Das ist sehr viel Technik. Und muss er einerseits erstmal die Technik vermitteln. Und wenn die Technik sitzt, dann versuchst du Veränderungen reinzubauen. Dann versuche ich zum Beispiel den Jungs dann beizubringen, dann stelle ich zwei Slalomstangen eng nebeneinander, dass da nur noch so ein schmales Loch dazwischen ist. Und da müssen sie durchsnappen. Ist dieselbe Übung, aber jetzt mit einer anderen Zielgabe. Und einfach nur dadurch, dass die jetzt diese zwei Pfosten da sehen, wo sie durchwerfen müssen, wird es auf einmal viel, viel schwieriger. Obwohl es derselbe Bewegungsablauf ist, dasselbe Ziel, dieselbe Richtung, derselbe Bewegungsablauf ist auf einmal mental was anders. Ja? Und damit kannst du eben auch Stressresistenz schaffen, wenn sie sich damit auseinandersetzen. Oder du stellst jemanden davor, der ihn bei der Bewegung einfach mal stört, ihn so antippt oder vollquatscht oder einfach nur Lärm verursachst. Ja, oder
ach, das finde ich ja witzig, dass du mir gerade das sagst. Da habe ich letztens noch mit einem Coach gehabt und bei einem Training von einer anderen Mannschaft, wo ich mal war, da hat sich einer aufgeregt, dass ich dann den Quarterback mit der Poolnudel jage.
Mache ich auch gerne.
Ja, ohne Scheiß.
Was für eine Nudel?
Eine Poolnudel.
Diese ne? Dinge, diese Styroporstangen, die du im Pool benutzt.
Ja.
Ach so.
Das hat letztens noch mit einem Jugendcat-Coach mal besprochen, wo er auch genau das gesagt hat, ne? Was hat er gesagt? Diese Ballwurfmaschinen. Diese Quarterbacks, die im Stehen die geilsten Pässe werfen, aber dann im Spiel komplett versagen, weil sie den Druck nicht kennen. Mhm. Ne? Also Bälle werfen aus dem Stand raus kann jeder von uns ganz gut, ne? Aber auf dem Spielfeld, ne? Mit Druck, ne? Der Endrast auf dich zu und so weiter und so fort und so weiter, ne? Das ist eine ganz andere Situation und deswegen.
Was kann man da im Amateurbereich als Trainingsmethode entwickeln? Ich stelle mir gerade vor, ich stelle mir jetzt gerade vor, man geht in einen Raum und der Quarterback steht im Dunkeln im Zentrum und auf einmal geht das Licht an und er muss sozusagen im Raum irgendwo in irgendeiner Ecke, wo irgendwas aufleuchtet, hinwerfen und von rechts und links kommen die Jungs auf ihn zugerannt.
Ja, okay, das würde bei Lasertag funktionieren, aber im Prinzip
aber ernsthaft, so eine, weißt du, diese Stress.
So Ähnliches kann man auch im Feld machen, indem du halt mehr Receiver hinstellst, du nummerierst sie und dann sagst du, alle drehen sich um und du rufst zwei und dann musst du auf Receiver Nummer zwei werfen oder sowas. Oder na, um halt auch Gegnern auszuweichen, ja, dann scheuchst du halt einen D-Liner auf ihn und er muss einen Schritt nach links, nach rechts oder sonst wohin machen und dann immer noch werfen.
Ne? Ja, oder die Offensive Line macht ihre Laufübungen oder sowas vorm Quarterback und der muss halt da durchwerfen oder da drüber werfen, dass er dann merkt, okay, ich muss ein Auge haben auf den Spot, wo ich hinwerfen muss und was vor mir passiert, kann ich erstmal, ne, die Bewegung, ich werde davon nicht, dass ich mich nicht davon ablenken lasse, das ist ja auch Druck, den du hast, peripheres Sehen und sowas, ne? Weil stehen, viel Rasen sehen und einen Receiver Ball hinwerfen, das kriegt jeder hin.
Wenn wir jetzt.
Okay, jetzt müssen wir mal zurück, jetzt nochmal zu dem, zur Fehlervermeidung kommen. Mhm. Also, das ist jetzt natürlich das eine, was wir jetzt gerade hatten. Vielleicht ist das, was wir jetzt gerade auch nochmal besprochen haben, Teil von, wie findet man eine Interception, unter Druck an den richtigen Mann werfen und dem Gegner ausweichen. Was hatten wir denn dann noch?
Nimm dir zum Beispiel Holding von der Offensive Line.
Ja, ja. Technik. Ja.
Da kannst du mehrere Fehlerursachen haben. Entweder ist dein Defense-Liner einfach zu dominant, ja, und du bist nicht schnell genug. Meistens ist ein Holding einfach dann, wenn der O-Liner seine Füße zu langsam bis gar nicht bewegt, dann hält er automatisch fest oder der D-Liner ist einfach zu schnell. Jetzt kann es aber auch passieren, dass die Cornerbacks einfach zu gut sind. Und jetzt denkst du dir, Cornerbacks zu gut und ein O-Liner hält fest? Naja, wenn die Cornerbacks so gut ihr Receiver covern, dann braucht es einfach mehr Zeit, bis der Quarterback den Ball los wird. Und du kannst von einem D-Liner in unseren Breitengraden, ich sag mal, 3 bis 4 Sekunden maximal zumuten, wo er sauber blocken kann. Und dann wird der D-Liner irgendwann in eine Richtung ausbrechen und dann kann der O-Liner meistens nur noch festhalten.
Ich wollte gerade sagen, ich kann mich an genau so eine Situation erinnern in der Bundesliga, wo die Uhr gestellt haben, ne, nach 3, 4 Sekunden hat ein Ref einfach eine Flagge geworfen, ne? Und hat nach dem Spiel gesagt, da war bestimmt ein Holding. Nach 3, 4 Sekunden ist ein Holding da, Punkt. Passiert Gott sei Dank nicht oft, aber das ist genau das ist es, ne?
Übrigens, um nochmal auf die Fehler zurückzukommen, die auf ein Unwissen der Regeln zurückzuführen sind. Ne? Cowboys ist das beste Beispiel, der letzte Spielzug. Ne? Lauf durch die Mitte. Quarterback ist so doof und läuft so lange, bis die Zeit wirklich fast runter ist. Gibt den Ball seinem Center. Der Center stellt hin und der Schiedsrichter sagt, nö, Jungs, so nicht. Die Regel besagt...
Und zwar, und mit was? Und mit was? Mit Recht.
Genau, ach. Und weil die Regel klar ist, der Referee spottet den Ball, nicht der Spieler.
Richtig. Und
Regel nicht gekannt. Selbst der Trainer hat sich da noch verteidigt. So, war doch alles regelkonform. Das haben wir im Training so geübt. Ja.
Ja, im Training ist aber kein Schiedsrichter da. Ne?
Ja, da war er leider auf dem Irrweg. Ne? Und das hat ihn dann, ja, also das Spiel haben sie vorher verloren, aber hat ihn zu dieser unschönen Situation geführt.
Ja, und das Problem ist halt, so eine Fuck-Ups führen zum nächsten Fuck-Up und du musst versuchen, diese Fuck-Ups im Training schon abzustellen. Und da hat Kälte mich mal auf diesen Trichter gebracht und ich habe direkt erstmal 2 Flaggen bestellt. Ruhig im Training auch mal Flaggen werfen. Ne? Weil klar bindet das den Trainingsfluss unter Umständen, aber du musst das da abstellen. Im Training muss dieser Scheiß abgestellt werden. Weil im Spiel ist es zu spät. Ich hatte mal in einer Mannschaft gespielt, da habe ich mich auch gefragt, was ist mit euch kaputt? Warum fängt der linke Tackle 2 Pässe zum Touchdown? Die nicht gegeben worden sind aus bestimmten Regelgründen. Ne? Was ist mit euch kaputt? Ja, ich dachte, ich lauf mal. Sowas muss im Training schon abgestellt werden.
Und wie verhindert ihr Face-Masking eurer Mannschaft?
Da musst du dann halt wirklich versuchen, sauberes Tackeln beizubringen, den Leuten das immer wieder einbläuen. Ja, wenn sowas im Training passiert, so wie Carsten gerade gesagt hat, da vielleicht dann auch schon mal eine Flagge werfen. Also sowohl die Situation im Training halt, ich sag mal in Anführungsstrichen, zu ahnden bzw. zu analysieren, aber eben halt auch ein sauberes Tackling oder Blocking zu coachen. Es gibt ja 2 unterschiedliche Arten von Face-Mask. Ne? Ein unbeabsichtigtes Face-Mask, das gibt, glaube ich, 10 Yards, und ein absichtliches Face-Mask, wo man wirklich halt zugreift.
Mit Ziehen,
das gibt dann 15 Yards. Na, also da wird
die Sache ist ja auch gemacht. Genau, und man muss auch den Leuten auch mal beibringen, sag ich mal, einfach mal die Fresse halten. Ne? Face-Mask ist ein schönes Beispiel. Hey, Ref, der hat mir einen Finger gebissen. Der hat mir einen Finger gebissen. Zack, Face Mask. Ne? Wahre Geschichte leider Gottes. Ne? Das ist dann auch diese absoluten Strafen, die sich absolut vermeiden lassen.
Mit Disziplin.
Und das versuche ich als Spieler immer einzubläuen. Ne? Meckert nicht mit einem Schiedsrichter. Wenn einer mit einem Schiedsrichter redet, Es ist ein Coach. Reden oder der Speaking Captain. Punkt. Reden. Nicht meckern, nicht anblöken.
Und vor allem nicht diskutieren.
Ja. Boah, um Gottes Willen. Ja. Also das ist.
Und wie sehr unterscheidet sich der Erfolg des Trainings von den jeweiligen Ligen, in denen ihr coacht?
Es kommt darauf an, wie gut die Trainer sind, ne? Wie einerseits deren eigenes Regelwissen ist, wie weit das eigene Technikwissen ist und auch das Wissen oder die Fähigkeiten, Training zu gestalten. Davon hängt dann letztendlich auch die Qualität des Trainings ab. Ja, und je besser du schulst, und das ist ja zum Beispiel eben das Ziel unserer Academy, desto besser ausgebildet ist der Spieler, kann antizipieren, kennt die Regeln, ist hoffentlich diszipliniert, ist körperlich gut ausgebildet und so verursacht dementsprechend wenig Strafen.
Ja, und ich sag mal so, das so eine große Ausnahme von solchen Sachen ist ja immer so fünfte Liga abwärts. Gibt es einige Teams, und Gott sei Dank nicht alle. Es gibt Teams, die haben so 20 Jungs beim Training oder 15 in der Regel, ne? Und dann gibt es dann andere Teams in derselben Gruppe, die haben dann so 30 Jungs beim Training, 25 Jungs beim Training. Übrigens, das Team mit mehr Leute beim Training im Durchschnitt wird dann meistens gewinnen, auch wenn sie mehr Strafen machen.
Hast dann mehr Leute, die wissen, was zu tun. Aber Disziplin, also eigene Disziplin, individuelle Disziplin, ist halt auch sehr wichtig, um Strafen zu vermeiden. Ne? Welches Spiel waren das? War das hier nicht sogar 49ers? Irgendein Spieler hat dann versucht, den anderen noch zu würgen, ja, weil er ihn blöd angequatscht hat. Tom Brady, der beim Helmkontakt ausgeflippt ist und den Schiedsrichter da angeschrien hat, lässt sich vermeiden, indem man diszipliniert ist.
Ja. Genau, und Disziplin wirkt sich ja auch nicht nur aufs Team selber aus, sondern auch auf den Gegner. Wenn ich, sag ich mal, so eine Trümmertruppe habe, die sich gegenseitig nur ankackt, stehe ich auf der anderen Teamseite und lache mir schon ins Fäustchen, wo ich mir denke, so, wow, das Spiel haben wir schon fast gewonnen. Wir müssen die nur noch einmal mit irgendeiner blöden, nicht so wirklich schlimmen Spruch provozieren und die explodieren richtig. Ja. Habe ich schon ein paar Mal erlebt. Ja, das ist nicht mal ein Spruch, der unter die Gürtellinie geht. Ja, aber wenn du einfach nur disziplinierter bist, hast du dann schon gewonnen. Wenn die sich gegenseitig abfacken, warum ist das Spiel schon fast gelaufen?
Die Bears hier in Berlin sind dafür bekannt, dass man sie sehr schnell provozieren kann. Das ist, warum auch immer, ist das seit Jahrzehnten so, dass sie leicht zu provozieren sind. Als ich noch Headcoach einer Jugendmannschaft war, haben wir das dann ausgenutzt und haben zum Beispiel dann 9 Leute aus der Defense einfach mal auf den Quarterback blitzen lassen. Und der hatte 3-4 Leute in der Fresse gehabt und das haben wir 3-mal durchgezogen. War der sauer, der war out of game. Der war mental so fertig und hat sich nur noch aufgeregt. Hat den Ball weggeschmissen und wurde dann halt letztendlich vom Schiedsrichter dafür bestraft. Und ja, Mind Games sind halt in so einem Sport auch manchmal ganz witzig und wichtig.
Also ich werde euch demnächst wieder ansprechen, wenn ich wieder was sehe, wo ich denke, wie kann man das verhindern?
Ja, gerne.
Wollen wir uns da verabreden?
Genau.
Ja, warum denn nicht? Ich finde es ja schön, dass du dann auch Football guckst und dass wir dann über deine Guck- oder Seherfahrungen dann sprechen können.
Das mache ich ja nur, damit ihr mich hier nicht weiter öffentlich so rummobbt.
Was? Wir haben dich gemobbt? Fühlst du dich ausgegrenzt?
Fühlst du dich erniedrigt?
Ausgegrenzt.
Jetzt fängt er mit seiner Saxophobie an. Ne? Du bist ja auch nie da, wenn der Dirk da ist. Ne? Ich finde das echt komisch. Ich finde das echt Ausgrenzung von dir. Ne?
Also ich möchte nicht sagen, dass du der Grinch bist. Ich möchte nur sagen, man hat euch noch nie in denselben Raum gesehen. Zeitgleich.
Man hat auch mich und Barack Obama noch nie im selben Raum gesehen.
Ja. Martins Ausgrenzung. So.
Oh.
Drücki. So. Der liebe Carsten war ja die Woche sehr insistent mir gegenüber und wollte unbedingt ein Thema durchdrücken, was ihm anscheinend sehr am Herzen liegt. Wofür wir auch so ein bisschen gedisst haben, wo wir auch schon beim Thema sind.
Ja, zu genau. Recht.
Mobbing war es, glaube ich.
Genau, Mobbing oder Bossing, ne? Ich sag mal so, Mobbing kennst du ja im Schulalltag. Kennst du in der Arbeit, ne?
Kennen wir im Podcast.
Ja. Kennen wir im Podcast, ne? Und jetzt haltet euch mal fest, ne? Also Mobbing gibt's auch im Sport.
Oh, echt jetzt?
Nein. Ich meine, das ist jetzt ein guter Übergang von Toughness zu Mobbing, ne? Also, wo fängt Toughness ausbilden an? Und wo grenzt du an Mobbing?
Ich möchte mal eine Frage vorab stellen. Hm. Wo kommt die Leidenschaft her für das Thema?
Ja, ich sag mal so, ich hab's mal so am Rande mal erlebt jetzt mal.
Jetzt mal, kürzlich?
Jetzt mal kürzlich, ne? Und hab mir gedacht so, ey, darüber müssen wir wirklich mal reden, weil als wir in der Jugend gespielt haben, ne, ich glaube, da waren wir nicht immer nett zu manchen Leuten. Ne? Mit dem Alter kommt ein gewisser Abstand zu Geschehnissen, wo du denkst so, oh mein Gott, war ich damals ein Arsch.
Carsten, wir waren damals der Arsch.
Wir sind alle der Arsch. So, aber zurück zum Thema, ne? So, was ist jetzt eigentlich so für uns jetzt so das Schlimme? Also, woran erkennt ihr denn, sag ich mal, Mobbing? Was sind denn eure Erfahrungen damit? Habt ihr schon sowas mal erlebt im Sport, im Beruf, im Alltag?
Sicherlich, aber wie du schon gesagt hast, wo fängt Mobbing an? Also nur ein spitzer Spruch oder halt eine elitäre Rudelbildung ist jetzt auch nicht gleich.
Also ich habe Mobbing immer als einen langfristigen Prozess erfahren. Also beruflich ist mir das Gott sei Dank bisher nur anderthalb Mal, das halbe Mal will ich jetzt nicht erwähnen, da bin ich mir selber noch nicht im Klaren, ob das wirklich Mobbing war oder ob da jemand mental einfach komplett abgestürzt war. Aber bei dem einmal kann ich ganz klar sagen, Mobbing. Und das war so ein Prozess, der war, da bin ich in einen Job gekommen und meine Vorgesetzte hat einen gewissen Argwohn gehabt, weil ich sozusagen, da war jemand mental auf einer hierarchischen Ebene und wollte nach oben und dann kam ich so rein, habe relativ viel von meinem Job verstanden, obwohl ich zu dem Zeitpunkt 2,5 Jahre aus meinem Job, aus dem Thema raus war. Trotzdem, als ich wiederkam, hatte ich immer noch eine Menge zu dem Thema zu bieten und habe bloß einfach die Prozesse, die Abläufe in dem Unternehmen nicht ganz verstanden. Und ja, aus so einem Anfänglichen, man kann sich ja eigentlich ganz gut leiden und man ist schnell per Du, merkt man schnell, man kriegt Scheißarbeiten, man ist sozusagen immer der Erste, der das Geschäft aufmacht, im Einzelhandel war das in meinem Fall und die Vorgesetzte kam dann irgendwann im Laufe des Vormittags, also sozusagen nachdem die erste große Welle an Kunden durch war, das wurde dann irgendwann immer mehr. Irgendwann fingen auch so Wutanfälle an und irgendwann war es dann soweit, dass ich ein Dokument auf dem Server gefunden habe, eine E-Mail, wo es dann an die Geschäftsführung ging, wo so ein Soziogramm über jeden Angestellten geschrieben werden sollte und sich selber hat die Dame halt sehr gelobt und bei mir wurden dann halt so hanebüchene Dinge behauptet und kritisiert. Das war echt nervig und es war dann auch so, dass vor Kunden man dann bloßgestellt wurde. Es wurde immer mehr und tatsächlich, ich war kurz davor, die Olle umzubringen. Also es war so richtig, da bin ich einen Tag nicht zur Arbeit gegangen und habe zu meiner Ärztin gesagt, bitte schreiben Sie mich krank, sonst stirbt heute jemand. Also, ich meine es wirklich ernst.
Lustig ist, Martin, ne, ich kenne es aus meinem beruflichen Umfeld, jetzt Umgang mit Mobbing und so weiter und so fort, ne? Gibt es ja auch schöne Fortbildungen dazu, was, ne? Und
Sensibilisierungstrainings.
Nee, das nicht, sondern wirklich jetzt so, wie erkennst du das, wie gehst du damit um und so weiter und so fort, ne? Und was Martin jetzt gerade so ein bisschen so beschrieben hat, ist so diese berühmte Eskalationstreppe, ne? Zuerst gibt es irgendeine Art von Spannung, Konflikt, hast du nicht gesehen, ne? Aus irgendwelchen Gründen findet mich jemand scheiße oder hat irgendwie einfach nur irgendwelche anderen perfide Gründe, sag ich mal, über jemanden herzuziehen, ne? Und dann geht es immer irgendwann mal weiter, bis hin zu Sachen, ne, grenzt mich aus und so weiter und so fort. Und dann ganz am Ende, ne, steht dann Martin da und sagt sich so, ich habe keinen Bock mehr. Und genau das ist dann für mich immer so die Gefahr beim Sport. Wir als Coaches, ne, wir müssen leider Gottes, ich hasse es eigentlich, ne, aber als Coach musst du auch erkennen, ab welchem Punkt ist es nicht nur mal ein blöder Spruch gewesen, sondern ab welchem Punkt erkennst du eventuell, da macht jemand was mit System oder regelmäßig. Und ab wann ist es, sag ich mal, teamschädigend? Das fand ich ja so lustig, dass die Nadine es gesagt hat, ne? Person first, athlete second, ne? Also der Spieler als Mensch ist erstmal im Mittelgrund und du musst auch das ganze Gefüge sehen. Und wir haben das Problem, in Anführungsstrichen, dass wir als Football-Coaches nicht, sag ich mal, einen Tischtennisspieler haben, mit einem Trainingspartner vielleicht, ne? Sondern so 40, 50 Leute. Ne? Klar gibt es ja immer wieder Grüppchenbildung, ne? Aber wir müssen halt immer gucken, dass sich die nicht voneinander absondern. Kate, hast du schon mal erlebt, dass so eine Krüppchenbildung unter Umständen, sag ich mal, zu Problemen führt?
Ja. Also ich,
ja, klassisches Jahr.
Nee, ich hatte. Ne?
Aber ist Grüppchenbildung schon gleich?
Naja, pass auf,
oder ist es nicht?
Kommt darauf an, wie sich
eins. Also ich hatte, als ich eine Positionscoach in der GFL Junior Mannschaft war, hatte ich die O-Line und die Jungs, die ich da vorgefunden hatte, waren irgendwann so eine feste Unit, dass da außenstehende Neuankömmlinge nicht so einfach reingekommen sind. Und die Jungs waren auf so einem Level, dass sie technisch schon sehr gut waren und eine Trainingsbeteiligung von fast 100% hatten und waren Vorzeigesquad fürs ganze Team. Und hatten auch so eine gewisse Gewichtung, wenn sie was gesagt haben. Also wenn die was gesagt haben oder wollten, hat das schon Gewicht gehabt. So. Und für Neue, die jetzt zum Beispiel diesen Effort noch nicht kannten, war es irre schwer, da reinzukommen. Und dann gab es auch wirklich permanent Sprüche auch von mir. Ja, wenn du dabei sein willst, dann musst du halt bringen und kannst ja keine Pussy sein, bla und blub. Und das war für die Jungs teilweise für Neue irre schwer, überhaupt akzeptiert zu werden und so einen Spaß zu entwickeln, dass sie überhaupt noch kommen wollten oder so eine Motivation, weil sie gesehen haben, die Latte ist so unglaublich hoch. Und diese Sprüche, die sie sich jedes Mal anhören mussten, waren teilweise so unter der Gürtellinie auf Dauer, dass es auch zwei, drei Leute gab, die dann aufgehört haben.
Ne? Ja, und das ist dann so die Sache, wo ich sage, so okay, und da kommt dann so Herr Zeiger langsam in die falsche Richtung zeigt, ne? Wenn es nämlich dann, meine persönliche Eindruck ist, wenn es so langsam so eine Richtung persönlicher Angriff geht, also nicht auf die messbare Leistung bezogen, sondern Beispiel, boah, sehe ich schon wieder deine Hackfresse beim Training.
Nö, nee, so war es nicht, aber.
Ja, also es kann dann, das ist dann so, wo diese Eskalationsstufen, was auf langsam so auf persönliche Angriffe geht, wo du denkst, so alter Schwede, ne? Da verlierst du auch den Bock, ne? So wie Martin, innere Kündigung irgendwann und dann sagst du irgendwann so, ach übrigens, hier ist meine Kündigung und dann denkst du so, wow.
Ja gut, aber jetzt ist es halt auch so, dass du in so einem, ich sag mal, GFL-Team bist du in einer Leistungsgesellschaft. Ja? Mhm. Und da gibt es dann halt auch einen gewissen Druck, diese Leistung zu erbringen. Willst du jetzt ein inklusives System fahren, wo du sagst, jeder darf mitmachen, jeder ist hier willkommen oder sagst du, du nimmst die Besten der Besten? Und dann musst du...
Genau.
Ist es nicht der Mix aus all diesen beiden Elementen? Also, dass du natürlich auch, manche Spieler profitieren ja auch davon, dass sie vielleicht nicht ganz so gut sind, aber in einer Gruppe stark werden und ein sinnvoller Teil sind. Weil ich meine, das ist ja das, was ihr auch mit Football immer wenn man erzählt, dass da kann ja jeder stattfinden. Da kann der dicke, fette Junge mitspielen und der kleine, schmächtige kann auch seine Rolle erfüllen und
Du sagst es, die Rolle erfüllen. Ne? Du musst die Rollen definieren und die entsprechende Rolle muss auch ausgefüllt werden. Ja, wenn du jetzt jemanden hast, der, sag ich mal, nicht so leistungsfähig ist, aber fürs Teamgefüge unheimlich wichtig ist, ne? So ein Rudy Rüdiger von mir aus damals, ne? Von Notre Dame. Du sagst so, ey, der kann zwar nichts, ne? Aber der ist im Prinzip unser Maskottchen. Wenn der da ist beim Spiel, haben alle ein super Gefühl. Wenn der nicht da ist, haben sie alle eine Fresse. Das ist so einer, auf den würde ich nicht verzichten wollen unter Umständen. Ne? Aber wenn es jetzt jemand ist, sag ich mal so, der eh immer im Weg steht, immer nur blöde Sachen macht, ne? Auf den kann ich zum Beispiel verzichten, theoretisch.
Gut, aber da kann man natürlich auch mit einem pädagogischen Gespräch sagen, du pass auf,
pädagogisch nicht,
das also funktioniert hier nicht. Ne? Und dann sind wir ja noch nicht im Bereich von Mobbing.
Beziehungsweise aber, die Spieler sollten auch dazu befähigt werden, durch gutes Beispiel einen Leistungsdruck zu erzeugen, also jetzt nicht durch Niedermachen, sondern durch vorgeliebtes Beispiel die Pace setzen, die Latte hochsetzen und sagen, entweder ziehst du mit oder du fällst halt irgendwann hinten aus dem Raster raus und aber ohne jetzt jemand persönlich anzugreifen, sondern einfach
genau, das, positives Beispiel sein.
Ne? Das ist das Level, was wir erwarten. Wenn du es nicht erwarten kannst, dann müssen wir leider nochmal reden.
Aber ihr habt ja jetzt gerade auch schon gesagt, ja, also man kommt in so ein Team rein und dann gibt es da eine Gruppe. Das ist ja sozusagen der Fall, wo du als Coach, wenn du irgendwo hinkommst und da hast du schon so ein Grüppchen, eigentlich musst du dich da sofort zum Feind machen und so eine Gruppe sofort spalten, damit sie nicht weiter ihre Spielchen spielen können. Dann musst du vielleicht auch Leute dann mal disziplinieren und für ein paar Spiele rausschmeißen, um halt vielleicht auch ein paar fiese Wölfe da zu erwischen. Und andersrum, wenn du schon länger im Team bist und dann hörst du ja in dein Team rein, was ist da los, welcher Spieler redet auf einmal nicht mehr sehr viel. Ist da vielleicht jemand, der von der Gruppe ausgestoßen wird, weil er, keine Ahnung, vielleicht sensibler ist in so einem harten Jungssport? Das ist ja nochmal eine andere Rolle, aber so wie du es jetzt gerade sagst, du kommst im Team und da gibt es eine Unit, wie du es gesagt hast, da würde ich schauen, dass ich diese auf jeden Fall spalte.
Also ich sag mal so, eine Unit, wir sind ein Sport, der hat verschiedene Units. Wenn die Unit in sich eine gewisse Kohäsion hat, also die Unit ist, nimmt dann auch neue Leute auf, wenn die, sag ich mal, meinen Anspruch an die Unit auch erfüllen, ja, und grenzt nicht einfach nur, wie Kette, es hat er einfach nur, weil sie neu sind, aus, das finde ich per se
Wenn die Leistung gestimmt hat, dann wurden sie auch akzeptiert. Aber jetzt kommt ja der Punkt, diese Truppe, die ich hatte, die hat so performt, dass sie outstanding war. Ja, und das auch in der Liga. Also es war eine Truppe, die durch Leistung geglänzt hat. Und da jetzt, und jetzt ist die Abwägung. Keilst du jetzt da rein und sagst, Leute, das nehmen wir jetzt auseinander?
Ich würde sagen, ja, weil was machst du denn eigentlich, wenn Leute von sich aus der Gruppe herausgehen? Dann stehst du mit einer kaputten Mannschaft da, die du erst wieder aufbauen musst. Und so hast du die Chance, gleich dein Team zu formen,
als Coach. Das ist nämlich der Punkt, da wo du als Coach sehr, sehr hellhörig werden musst. Ne? Was Martin ja eben gesagt hat, ne? da verändert jemand auf einmal sein Verhalten, kommt seltener zum Training und so weiter und so fort. Oder redet weniger, ne? Oder trägt andere Klamotten von mir aus. Da musst du echt hellhörig werden und mal gucken, was ist da los? Ne? Nicht direkt die Schuldigen suchen, sondern erstmal ansprechen, so, ja, was ist mit dir los eigentlich, ne?
Kann ja auch ein ganz anderes Thema sein. Ja. Es gibt jetzt im Eishockey gerade den Fall von einem Eishockeyspieler, der bei den Chicago Blackhawks Juniorenspieler war, Rookie war, und der im Coaching-Staff auf einen Trainer getroffen ist, den sexuell missbraucht hat. Und der Typ hat das über sich ergehen lassen, der ganze Verein hat geschwiegen, Ansprechpartner bei den Chicago Blackhawks haben nicht eingegriffen, weil die Mannschaft gerade zu dem Zeitpunkt im Stanley Cup Finale war und dann auch noch die Meisterschaft gewonnen hat und der Spieler saß dann zu Hause und dachte, er wäre falsch, als er dann den Coach, es war jetzt nicht der Head Coach, aber dieser Coach, den sexuell missbraucht hat, dann noch mit dem Stanley Cup gesehen hat und dann dachte er, oh fuck, bin ich jetzt hier falsch oder was ist los? Und jetzt, fast 10 Jahre später, ist der ganze Skandal über den Whistleblower und dann ins Rollen gekommen. Und heraus kam halt eben diese ganze Skandalgeschichte. Und du weißt ja auch nicht, und ich meine, mit sowas muss man heutzutage auch, oder was heißt, heutzutage auch schon immer, aber heute sind wir anders sensibilisiert auf solche Themen. Sowas muss man vielleicht auch schon mal im Kopf haben, dass man da vielleicht einen Fall hat, wo jemand seine Macht missbraucht und dann zum Außenseiter.
Also ich sag mal so, ich sehe so eine Sachen wie so ein Schiedsrichter, ne? Nach dem Motto, was hat da eine Ref gesagt, ne? Such nicht das Foul, du wirst das Foul schon sehen, ne? Also versuch nicht Konflikte zu suchen, vielleicht sind sie gar nicht da und du fabrizierst dir selber eins. Aber sobald du, sag ich mal, als Coach, ne, du hast eine Unit und dort einen Konflikt erkennst, jegliche Art und Weise, versucht den erstmal zu ermitteln, wo ist der Konflikt, was ist die Ursache von Konflikt, weil wir müssen dummerweise, es gibt halt Konflikte, die kannst du durch eine Moderation lösen, ne? Oder durch eine Begleitung, aber ganz schlimm ist, wenn dann schon das Team, sag ich mal, unter Umständen, das habe ich mal erlebt in der Damen-Bundesliga, da hat ein Team sich so innerlich zerrissen und das haben die Coaches nicht mitbekommen. Und dann kannst du das nur noch, sag ich mal, durch einen Gewalteingriff, nennt man das dann halt so, entsprechend lösen, indem du Machtwort sprichst, ne? Und das Machtwort ist immer so, ja, dann hast du ein bisschen mit der Axt in den Wald gerannt und hast einmal mal dazwischen geschlagen, ne? Oder wie wir damals gesagt haben, mit einem eisernen Besen durchkehren.
Ja, du hast aber kurzzeitig das Symptom bekämpft, aber nicht die Ursache.
Genau, deswegen so früh wie möglich einen Konflikt erkennen, ne? Okay, da hast du spontane Idee, wie man so einen Konflikt erkennen kann, beziehungsweise wenn ich einen Konflikt erkannt habe, wie würdest du da vorgehen?
Warum fragst du mich denn jetzt die ganze Zeit? Was habe ich denn damit zu tun?
Weil du siehst so kompetent
aus. Ich kann es nicht beantworten. Sieht doch immer kompetent aus.
Ja, was für ein
Kompetent. Würdest du sagen, jetzt aus die Maus, ne? Ich will nichts mehr hören, löst das schon selber? Oder sagst du, okay, kann ich den lösen?
Ich hatte jetzt so viele oder hatte so eine Gegebenheiten jetzt noch nicht, was jetzt Mobbing betrifft. Weil wenn du jetzt ein Team hast, gehst du eigentlich davon aus, dass dort eine Teamkameradschaft vorherrscht, die du ja versuchst auch zu bestärken. und versuchst ja als Trainer auch Fairplay vorzuleben und auch eine gewisse Kommunikation vorzuleben. Von daher läuft mir jetzt Mobbing jetzt nicht groß über den Weg. Also wie gesagt, was ist Mobbing? Also jetzt nur, weil jetzt ein Neuer vielleicht auch mal ein bisschen öfter verarscht wird, ist es ja nicht gleich Mobbing, nur weil jetzt so mal ein paar...
Kommt drauf an, wie du es wahrnimmst. Derjenige, der gemobbt wird, das Opfer, sieht das vielleicht
ja, ganz denn, anders. Ja, aber also, dann besteht ja immer noch die Möglichkeit, weil man ja Kommunikation vorlebt, sag was. Ja? Auch gerne privat unter vier Augen.
Ja, das ist ja... dann brauchst du tatsächlich einen Mentor oder einen Tutor, der sich da einmischt und dem man vertraut. Und wenn sowas muss der im Team vielleicht auch schon installieren, einfach prophylaktisch.
Also wir haben einen Vorteil, erst, wenn der Baum also wir haben eigentlich einen Vorteil, dass man ja viele Leute im Team hat. Ne? Also es viele Coaches hoffentlich, ne? Und auch Team-Captains. Und ich sag's mal so, wenn einer etwas nicht sieht, ich meine, nicht jeder hat dafür Augen oder Ohren, nicht jeder redet mit jedem, ne? Umso wichtiger ist es, wenn jemand etwas erkennt, dass man das Thema halt angeht, ne? Und dass dann auch dafür offene Ohren sind und dass jeder sagt, okay, wir müssen uns der Sache mal annehmen. Ne? Ich weiß, das Thema ist ziemlich tabu im Sport eigentlich so, ne? Wir sind alle geil, alles funktioniert, ne? Und 12 Monate später zersplittert das Team, weil irgendjemand über irgendjemand was gesagt hat und das ist dann irgendwann mal, sag ich mal, wie stille Postprinzip hocheskaliert und dann hast du auf einmal da so einen Teamstreit, den du als Coach gar nicht mitkriegst. Was hatte mein Coach, der uns zwei in meinem gemeinsamen Bekanntes mal gesagt hat, ne? Das Team kontrollierst du im Lockerroom, wo der ganze Talk stattfindet.
Ja, ne? Aber du hast im Lockerroom nicht viel zu suchen.
Ja, aber du solltest wissen, was da drin los ist, ne?
Also,
naja, also ich habe jetzt mal Dr. Wikipedia an, ich
weiß nicht,
vielleicht hilft so eine Begriffsdefinition ein bisschen weiter. Mobbing als soziologischer Begriff beschreibt psychische Gewalt, die durch das wiederholte und regelmäßige, vorwiegend seelische Schikanieren, Quälen und Verletzen eines einzelnen Menschen durch eine beliebige Art von Gruppe oder Einzelperson definiert ist.
Ja, ich sag mal so.
Zu den typischen Mobbing-Handlungen gehören unter anderem Demütigungen, Verbreitung falscher Tatsachen behaupten, Zuweisung sinnloser Aufgaben und anderer Machtmissbrauch, Gewaltandrohung sowie soziale Exklusion und eine fortgesetzte unangemessene Kritik an der natürlichen Person und ihrem Tun. Also da gibt es ja Beispiele, gerade im Sport, wo man sagt, ja, in der Kabine, das, was in der Kabine passiert ist, bleibt in der Kabine. Das ist ja natürlich sozusagen ein Schutzrahmen, der da schon vorab gesetzt ist, der Mobbing ja auch, sag ich mal, überhaupt erst ermöglicht, ne? Dass du da gar nicht einschreiten kannst. Was passiert, wenn jetzt ein Spieler, Rookies, die müssen ja doch gerne mal irgendwelche Sachen über sich ergehen lassen. Da habe ich was vom Eishockeyspieler gehört, da wurden alle Juniorenspieler am Anfang der Saison innerhalb der Kabine gefesselt und an den Tisch geknebelt und ihnen wird die Schambehaarung wegrasiert. Also ich meine, ist ja eine absolute Demütigung und eine Machtdemonstration der stärkeren Gruppe.
Ja, das ist ein ganz anderes Phänomen noch, ne? Aber was du gerade gesagt hast, ne, es ist ja dann was Systematisches, ne? Und je öfter etwas passiert, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass man als Trainer das dann auch mitbekommt. Ne?
Oder auch nicht. Was machst du, wenn du das nicht, was passiert mit den Leuten, die gemobbt werden, wenn du das nicht erkennst als Schutzbefohlener?
Ja, du, ich sag mal so, im schlimmsten Fall jetzt aus Sportlersicht ist, derjenige bleibt den Sport entfernt. Und die große Gefahr, die ich dann sehe, also wenn es, also jetzt für den unwahrscheinlichen Fall, dass man im Team, sag ich mal, so eine kleine Gruppe hat, die, sag ich mal, über andere herzieht, die andere niedermacht und so weiter und so fort und du kriegst es einfach nicht mit, weil du da auf den Auge blind bist oder einfach nicht zuhören willst, ne? Die Leute gehen, ne? Dann kommen die Nächsten ran, ne? Und dann wunderst du dich, warum du so eine große Dropout-Rate hast im Team. Und das ist die größte Gefahr, die eigentlich hat, ne?
Und welche Qualifikation muss dann eurer Meinung nach ein guter Coach haben,
also,
um das zu verhindern oder zu erkennen?
Platt gesagt würde ich sagen, offene Augen, offene Ohren.
Die Frage ist, ob es unbedingt der Coach sein muss, der sowas erkennen muss, oder gibt es nicht eine andere Instanz, die man installieren kann, zum Beispiel, wenn es für ein Jugendteam ist, einen Jugendbeauftragten, einen Betreuer, ja, eine Vertrauensperson,
ja, okay, du zählst viele Leute auf. Die Antwort ist ja tatsächlich, erstmal viele Leute müssen diese Aufgaben erfüllen und schauen, was mit den Menschen, die da zusammenkommen, passiert. Aber ich die Frage ist ja nicht sozusagen, wer kann das alles machen, sondern die Frage war ja, ihr als Coaches, welche Qualifikation müsst ihr haben, um das zu sehen und dann vielleicht sogar zu verhindern?
Also sag mal so, wir müssen die Qualifikation haben, zu erkennen, dass was los ist. Und die Qualifikation haben, zu wissen, wen man fragen kann, wenn man weitergeht. Wir sind keine Pädagogen, die meisten ebenfalls nicht.
Da wollte ich gerade sagen, Qualifikation klingt so nach, du machst einen Schein, wo dir bescheinigt wird, du kannst dies und das machen oder...
Gibt es keine Trainerscheine?
Ja, aber das Fußball? Ist kein Thema. Also
im Fußball gibt es ja
Mobbing. Ja, oder? Das ist ja das einzige große Problem bei der Trainerausbildung. Das ist viel Technik.
Ja, es ist Football.
Okay, also ich glaube, ich glaube, beim Fußball ist es so, um die A-Trainer-Lizenz zu bekommen, brauchst du auf jeden Fall auch eine pädagogische Qualifikation. Und das steht dann auch auf deinem Zeugnis.
Ja, gut, wie es bei einer Football-A-Lizenz halt weiß, dass man, kann ich dir nicht sagen, habe keine gemacht. Müssen wir mal einen A-Lizenzler fragen. Ja, generell damit du sowas erkennst, musst du für sowas sensibel sein. Entweder hast du dich im Vorfeld schon mal mit beschäftigt oder nicht, oder es ist dir egal. Ja, also jemand achtet darauf, wenn er weiß, was es ist, ob es ihm wichtig ist, ob er schon Erfahrungen damit gemacht hat oder ob er einfach nur sozial kompetent ist.
Wäre was für den ALVD? Wäre was für den ALVD? Schreibt das in eure Trainerlizenzen hinein. Pädagogische Prüfung, Abfragen, keine Ahnung. Da kann man sich ja beraten lassen, wie man sowas bei der Trainerausbildung auch im niederklassigen Bereich integrieren kann. Und auch da wieder an die Hörerinnen und Hörer. Könnt ihr auch gerne mal mitteilen, was ihr zu dem Thema denkt. Eure Erfahrungen zum Thema Mobbing oder was kann ein Coach tun oder was können Schutzbefohlene im Sportbereich tun, um Mobbing zu erkennen und zu bekämpfen und zu verhindern.
Genau, und wie man gehört hat, schwieriges Thema für uns Football-Coaches, ne?
Ja,
wie gesagt,
wenn du eine offene Kultur coachst, ja, wo eine vertrauensvolle Kultur hegst und pflegst, mit offener Kommunikation, mit gegenseitigem Respekt und sowas vorlebst, ist die Gefahr, denke ich, relativ gering. Mein persönlicher Coaching-Stil ist so, wenn ich mit meiner O-Line trainiere, dann wissen die vorher, das sage ich ihnen halt, von mir gibt's auch Sprüche, sarkastische Sprüche, ja, blöde Witze. Aber genauso gut hat jeder die Möglichkeit, mich mit einem Spruch zu belegen. Ja, es gibt immer eine Zeit zum Lachen und eine Zeit zum Arbeiten. Und jedem, dem das nicht passt und dem das irgendwie zu persönlich geworden ist, ihr dürft es mir sagen, ohne dass es Konsequenzen gibt. Ja, seid mutig, wir können über alles reden.
Ja? Sag mal, hast du gerade die Lebensweisheit gesagt, reden hilft?
Das soll öfters funktionieren, wenn es halt nicht ein unnützes Gelaber
ist. Zu viel ist. Und wenn es zu viel ist und keine Substanz hat, ne?
Gut,
Ich war
früher anders, da war es mir egal, ne? Und da habe ich halt auch, ne, so nach dem Prinzip Survival of the Fittest gelebt. Mittlerweile bin ich da auch ein bisschen anders. Aber wie gesagt, ich finde halt auch, ich persönlich kann mit Leuten nicht so umgehen, die zu sensibel sind. Ich versuche darauf Rücksicht zu nehmen. Aber Football ist halt auch ein Umfeld, der starke Persönlichkeiten auch irgendwie braucht.
Also ich würde mich persönlich auch für eine starke Persönlichkeit halten, mit einer hohen Take-Shit-Grenze und dennoch sehr sensibel. Also das gibt ja sozusagen ein bisschen mehr Schattierungen, ne? Die man da...
Ja, also versuchst du auch im Football vorzuleben, sei kein Opfer. Ja? Sei im Football kein Opfer, du bist derjenige, der austeilt. So, und wenn du kein Opfer sein willst, dann tu was dagegen. Also die Leute auch so ein bisschen zu empowern, ja, so ein Empowerment zu geben, werde ich. Und wenn du jetzt in der Situation bist, die vielleicht so an Mobbing grenzt, also wenn jemand Sprüche gibt, dann versuche ich auch denjenigen, der gerade einen Spruch kriegt, auch zu empowern. Na gut, dann antworte ihn doch jetzt mal drauf. Ja, entweder mit einem Spruch oder auf dem Feld.
Zum Thema Schattierung kommt noch auf die Playlist Biohazard Shades of Grey.
Okay, dann gebe ich jetzt noch zwei zu dem Thema noch zwei mit. Ne? Einmal Helmet, Just Another Victim. Ja. Und von Downset, Empower. Passt gerade so schön.
Ja, also es ist ein schwieriges Thema. Ne? Ja. Stell dir mal vor, auf dem Bau, ne? Da sind die Leute halt auch nicht auf den Mund gefallen und jetzt kommt da halt jemand hin und...
Da hast du aber auch, das ist ja auch ein großer Pool für, sorry, wenn ich dich da gleich unterbreche, aber das ist genau so ein, da triffst du ja auch auf eine gewisse
Bildungselite. Jetzt kommt ja der Feuilletonist hier durch, ja, ist klar.
Naja, also ich meine, da machen wir uns nichts vor. Leute, die auf der Baustelle arbeiten, haben einen anderen Bildungsgrad als
jetzt bist du Leute, aber, die... Also, jetzt mal, aber also, ganz, kann man schon als Mobbing, halt,
im statistischen Mittel,
Mittel ist das, ne, Schikanieren so. Auf derselben Ebene ist Mobbing, Schikanieren von oben nach unten ist Bossing und wir jetzt von unten Richtung Martin ist die Couch Potatoes.
Naja, aber was ich damit sagen will, gut, das Umfeld ist ein bisschen rauer, das ist beim Football auch. Und
würdest du Baustelle mit Football vergleichen? Du machst echt Werbung für dich.
Ich hatte Gleisbauer als
Coaches gehabt. Wenn Testosteron geladene Männer auf den Haufen glucken, dann gibt es halt nun mal so gewisse Synergien. Und entweder mag man das oder man mag es nicht und dann muss man die Konsequenzen greifen. Und entweder versuchst du dich anzupassen. Wir reden immer noch davon, dass Mobbing scheiße ist und Mobbing sollte nicht stattfinden. Aber so ein gewisses, so ja, Triezen gegeneinander, so ein bisschen Frotzeln, das gehört dann halt dazu. Und entweder mag man es oder man mag es nicht. Und dann hält man sich halt davon fern. Und dann, ja, dann gibt es dann halt zum Beispiel, auch Rookie-Taufen müssen nicht ausarten, ne? Nicht falsch verstehen. Aber irgendwie gehört es halt dazu. Und ich sage halt auch immer, wenn jeder damit einverstanden ist, das zu machen, dann ist es okay. Nein sollte aber Nein bleiben und sollte respektiert werden.
No means no. Auch genau. In diesem Bereich.
Man sollte jetzt aber auch nicht so mimosenhaft daran gehen und sagen.
Aber da hast du schon wieder so ein Wording, mimosenhaft. Und man soll ja nicht so sensibel sein. Ich meine, das ist ja genau das Problem, warum auch viele, so, die vielleicht Spaß an dem Sport haben, aber vielleicht gar nicht so einen Bock haben auf dieses männliche Gehabe und auf dieses Macho-Gehabe, tatsächlich sich dann abwenden und vielleicht mit argen Depressionen zu kämpfen haben. Du weißt es ja einfach nicht. Du weißt es nicht.
Ich rede ja auch von Maßen. Ja, also wie du gesagt hast, Erniedrigung, ja, Beleidigung, ein ständiges Herabsetzen, ja, aber wer jetzt halt einfach mal so einen Spruch nicht ab kann, ist vielleicht zu sensibel für so einen Sport, für so eine Gesellschaft, wo sowas stattfindet. Weil warum soll ich den Jungs jetzt verbieten, wenn das Team, was ich da jetzt habe, was so mit Frotzeln klarkommt, nicht Mobbing, Frotzeln, sich gegenseitig Sprüche bringen, um sich zu motivieren, wie es halt so unter Kerlen halt nochmal so ist, unter Frauen auch, beim Frauenfootball.
Also, fassen wir jetzt mal kurz.
Ich weiß auf jeden Fall, warum ich nicht im Sportverein verendet bin, sondern in einer Band.
Also, ich sag mal so, die Grenze für uns ist, glaube ich, da, wo der Spaß
aufhört
und die Bösartigkeit anfängt. Um es mal nochmal zu sagen, beim Footballtraining, egal in welcher Liga, wirst du seltener einen Linebacker finden, der direkt Jean-Paul Sartre zitieren kann. Und das ist mein Abschluss zu diesem Thema. Die Hölle, das sind die anderen.
So, das war jetzt der Feuilleton-Teil der Couch Potatoes. Sehr schön.
Ja, nicht immer alles gleich persönlich nehmen.
Boah, ich habe Sartre zitiert, endlich, yes.
Ah, du bist so ein kluges Kind, du.
Ja.
Der war doch vor 2 Jahren noch auf Tour, irgendwie Vorband von, ja, ne? Oder? Ja. War das nicht der? Nee.
Macht er nicht irgendwelche Partys in irgendwelchen Kellern mit irgendwelchen Leuten in Leder?
In meinem Partykeller. Ja. Nee.
Ja.
Jungs, wir sollten vielleicht heute die Best of 5 mal sein lassen. Wir haben wieder krass überzogen.
Gott.
Kriegen wir die
nicht noch rein? Wir sind ja schon wieder bei Stunde 50, ne?
Das kriegen wir jetzt schnell. Komm, das peitschen wir jetzt durch. Ich habe extra mal
was vorbereitet. Siehst du, ich habe mich nicht vorbereitet. Ja, ich auch. Ich muss aus dem Kopf machen. Oh. Mal schnell. Zack, bums, aus.
Gut, dann halt. Alleine
Fehler,
mache ich
die man, ja, wir können da versuchen einzusteigen. Die größten Fehler, die man bei einem Stadionbesuch machen kann.
Also, ich fange an. Wir haben ja uns vorab geeinigt, wir reden nicht nur über Football, sondern auch über
Komm, mach. Wir haben keine Zeit hier.
Also, im Sommer... Im Vorbereitungsspiel beim Eishockey denken, in der Halle ist es genauso warm wie draußen und dann nur mit dem T-Shirt rein.
Ja, das gilt aber auch generell so, ne? Wenn du so im Frühling zum Spiel gehst und denkst, oh, heute scheint die Sonne, und gehst du mit dem T-Shirt, dann fuck, ist doch noch ein bisschen kühl.
Ja, das ist echt ein Fehler. Wetter bleibt nicht
Eisstadion. Eisstadion ist schon nochmal eine
andere. Ja, okay, hast du auch recht, ne? Ja. Oder dass da immer frische Luft drin ist. Weißt du, was mein größter Fehler ist? Zu denken, dass das Getränke und Wurst im Stadion nicht teurer sind als beim Imbiss um die Ecke.
Fatal.
Pommes
4,50
und du denkst dir, oh, das sind vier Stück. Ist mir schon mal passiert, fand ich cool. Nach einer halben
überhaupt
Stunde
anstehen. Im Stadion war voll futtern, ja, oder satt essen im Stadion. Ja, das ist
ich bin nur wegen Pommes hier.
Kälte, hast du was?
Mit dem falschen Trikot zum Stadion gehen, zum Spiel gehen?
Ja, das passt zu meinem zweiten Punkt. Und zwar, bin ja Union Berlin-Fan und meine alte Band hat ein weinrotes Fan-T-Shirt mal gehabt. Mit dem bin ich mal im Stadion gegangen. So, wenn du weißt, was zwischen Union Berlin
und Dynamo Berlin... Wollte ich gerade sagen, mit einem Dynamo-Shirt zum Union-Spiel zu gehen, ist, glaube ich, eine doofe Idee.
Ja, aber da reicht auch schon die Farbe. In Weinrot in der alten Försterei auftauchen, egal ob da vorne draufsteht, Union ist geil oder Dynamo, vollkommen egal. Du wirst einfach blöd angesprochen. Doofes Erlebnis. Aber macht man nur einmal.
Ja. Mein größtes No-Go ist, mit jemandem ins Stadion gehen, der die Tickets bestellt hat, der von dem Sport keine Ahnung hat und der Meinung ist, hinterm Tor siehst du ganz viel. Das war übrigens mein erstes Footballspiel. Übrigens, du siehst verdammt wenig.
Ich weiß nicht, ob man das dazu so werten kann, aber in einem Vortrag, den man vorher gehalten hat, für Spieler zu sagen, wenn ihr Vereinsfarben tragt, respektvoll sein, vernünftig auftreten und nicht rumpöbeln. Und dann selber mit den Leuten zum Spiel gehen und selbst rumpöbeln.
Ich habe mal irgendwann mal gehört, dass man sozusagen, wenn man seine Vereinsfarben in ein anderes Stadion trägt oder überhaupt ins Stadion trägt, ist man Botschafter von seinem Verein. Übrigens, zu Hintertor, da fällt mir noch was ein. Ich habe letztens gehört, die These, dass seitdem Videospiele da sind und man ein Sportspiel also sozusagen beim Football oder auch beim Eishockey, nicht sozusagen aus dieser Fernsehperspektive, sondern aus dieser Videospielperspektive sieht, ist die ist Taktik noch viel mehr ein Element im Sport geworden bei Spielern, die in diesen Sport dann einsteigen, also beim Football oder beim Eishockey, weil man halt ganz anders die Aufstellung
wahrnimmt. Das hat man bei Lauchhammer gehabt, ne? Der ist ja auch bei Madden zum Sport gekommen. Fand ich cool. Ja, was ich auch geil finde, ist, du gehst dann zum Spiel, egal was für ein Sport, Football von mir aus, ne? Und du freust dich drauf und neben dir sitzen Leute, die Netflix gucken. Finde ich total geil. Ich möchte am liebsten einfach nur die vier Pommes da auf dem Bildschirm rauffrotzen. Mann, ich habe Geld
dafür. Ist ja fast so wie auf einem Konzert. Du gehst auf ein ganz ruhiges Konzert, Akustikgitarren und in den Pausen und bei den Songs labern Leute wie ein Wasserfall. Und du sagst dann irgendwann, könnt ihr bitte aufhören zu sprechen oder geht raus. Und während der Songs, dann kommt dann der Spruch, hey, da vorne, da steht der Typ, der will seine Ruhe hier haben, seid mal alle leise. Alles schon erlebt.
Das passiert mir bei Quinecore-Konzerten weniger.
Also,
mein Punkt, ja? Also hier in Berlin zu einem Footballspiel zu gehen und zu erwarten, man kommt dazu, das Spiel zu sehen. Meistens wirst du halt einfach nur mit Socializing beschäftigt sein und kriegst vom Spiel nichts mit.
Oh ja. Auch einer meiner Punkte, ne? Der Meinung sein, egal wie weit du dahin fährst. Google sagt, du brauchst 30 Minuten. Zu glauben, du brauchst auch wirklich nur 30 Minuten. Auch
Google hat aber meistens
einen Fehler. Ja, wenn du keinen Parkplatz suchen musst.
Ja, Google, davon darf es ja nicht ausgehen.
Google ist da nicht sehr zuversichtlich. Ich habe noch was anderes. Mal mit einer Rassel ins Stadion gehen. Dieses Du kriegst auf jeden Fall immer einen blöden Spruch.
Oder diese scheiß Klatschpappe.
Einmal, Gott.
Ja. Also, wenn du Trainer oder Spieler in einer Mannschaft bist, da wo die Eltern, sag ich mal, sich als Indianer verkleiden von mir aus, ne, und dann auf Buschtrommeln rumtrommeln und sowas, findest du das als Spieler natürlich geil oder als Trainer, ne, weil die machen Lärm für dich, ne, als Gegner. Boah, kann den einer mal das Ding wegnehmen.
Ja, im Winter, das passt zum ersten, das Gegenstück, ja, im Winter ins Stadion gehen mit dünnen Socken. Wer schon mal in einem Sportstadion gestanden hat mit dünnen Socken und vielleicht nur Turnschuhe an, dem frieren die Botten.
Du redest hier mit Coaches. So.
Und jetzt kommt mein letzter Punkt.
Ja, Evil Cat hat auch noch einen, du Fitzepiepe, du.
Ja, okay.
So doof zu sein und sich neben den Typen mit der Trommel setzen. letztes Jahr war ich mit Anne in Rostock und haben uns das Spiel Adler gegen Rostock haben wir uns angeschaut und haben uns in den Gästeblock gesetzt, ne, da wo die Adler-Fans sind. Und die Adler-Fans sind ja eigentlich tolle Fans, aber als Zuschauer sind sie nervtötend, weil sie so viel Lärm und, das macht keinen Spaß, auch wenn es tolle Fans sind und sie machen es eigentlich richtig. Aber wenn du einfach nur ein Footballspiel sehen willst, nein, setz dich nicht neben eine lärmende Fan.
Mein letzter Punkt, ne?
Ich komme dann auch noch zu meinem letzten, ne? Also,
ja, ne? Ich habe auch noch einen
letzten. Mein letzter Punkt ist, ne? Ich glaube, es war in der Mitte der 90er, ne? Da gehst du mit einem Martin zu einem Fußballspiel, nach dem Motto, Martin sagte zu mir, ach komm, guck dir doch mal Fußball an. Ich so, okay. Ich gucke mir dieses eine Spiel an, um mich von Fußball überzeugen zu lassen. So, ne? Ich war dann in so einer Punkphase, ne? Mit entsprechenden Ausstattung, ne? Und dann geht man in diese Fankurve von Hertha rein oder diesen Fanblock, ne? Und dann kommt da jemand mit einem etwas modischen Haarschnitt, der leicht zu bewerkstelligen war, sprich sehr kurz, ne? Mit einem Blouson, der stark nach Alpha Industries aussah. Und einer Jeanshose, die hochgekrempelt war, mit entsprechenden robusten Schuhwerk. Und sagte zu mir, Martin, was sagte er zu mir?
Steck den Anarchie-Haar in den T-Shirt und verpiss dich zu St. Pauli.
Voll die gute Idee gewesen an dem Tag.
Ja, du hast es auch gemacht.
Er hat mich ja nur gefragt, wofür das steht. Wirklich, ne?
Na, auf geht's, Jungs. Ja, das ist super. Ja. Kälte, hast du jetzt noch einen?
Mein letzter Punkt ist, der größte Fehler, den man beim Stadionbesuch machen kann, zum falschen Stadion fahren.
Ja. Was?
Jetzt mal.
Nein. Ja,
das ist mir in Dortmund passiert. Da gab es eine Straße, die hat so einen komischen Namen von mir aus, Jürgen von Gilinski-Straße. Da war der Sport, weil dieses Stadion, wo die spielen sollten. Wir fahren dann dahin und stellen fest, das ist der Asche. Da haben wir festgestellt, die Straße gibt es zweimal in Dortmund.
Es gab ja noch eine Zeit lang, wo Stadien im Osten irgendwie alle Stadien eine Freundschaft hießen und so gab es dann auch schon mal Verwirrungen. letztes Jahr wollte ich mir dann noch ein Jugendspiel in Rostock angucken und dann stand in Facebook noch eine Adresse, da sind wir hingefahren. Beziehungsweise ich habe gegoogelt, Rostock Jugend, wo ist das Heimatstadion? Da habe ich gegoogelt, so. Dann sind wir da hingefahren, da war nichts mit Football. Da musste ich erstmal Facebook durcharbeiten und die Homepage von denen durcharbeiten, bis ich mir gesehen habe, okay, das Spiel findet da und da statt. Oh, ehrlich jetzt.
Nerv.
Okay, dann jetzt mein letzter. Und zwar, das ist eher relativ neu. Und zwar mit einem Rucksack zum Stadion gehen. Der größer ist als DIN A4.
Stimmt, darfst du auch nicht mehr.
Was?
Ja, das hatte ich auch schon, als ich noch bei Best gearbeitet habe vor ein paar Jahren. Da durftest du nur noch kleine Taschen mitnehmen.
Ich weiß schon, warum ich nicht mehr zum Fußball gehe. Seit dieser.
Aber auch Großveranstaltungen generell.
Oh, ja. War super, ey.
Aber das werde ich nicht verstehen. Warum geht man mit einem vollprallen Rucksack auf ein Rockkonzert? Und gibt das Scheißding nicht bei der Garderobe ab? Verstehe ich einmal nicht.
Tja. Das werden wir nie ergründen. So, Jungs, 2 Stunden geknackt.
So.
Ja, gerade so. Ja, schreibt uns, lasst uns gerne nochmal Kommentare da. Jörg, ich hoffe, wir konnten deine Neugier stillen. Ansonsten Kartoffelsalat bei Spotify könnt ihr auch gerne folgen. Unserem Podcast, die Couch Potatoes, könnt ihr bei Spotify auch gerne mit 5 Sterne bewerten. Wäre total cool und ihr könnt dem auch folgen. Und schreibt uns auf Instagram. Und wir versuchen, ne, Carsten und Martin, wir versuchen jetzt mal ein bisschen mehr Bilder zu posten.
Oh ja. Haben wir dann schon eine Vorschau auf die nächsten Interviews?
Ich weiß nicht, hast du?
Ja, wahrscheinlich noch nicht das nächste Interview, aber darauf das folgende. Werden wir uns mit Jörn Scholl, seines Zeichens Coach bei den Cologne Centurions, über sein Buch unterhalten, Develop Tackers, A Shoulder-Led Tackling System. Da hat einer ein Tackle-Trill-Buch geschrieben auf Deutsch.
Wahnsinn.
Meine Fresse, ey, das sind echt ein paar Dutzend Seiten. Ich hab's mir geholt und bin begeistert.
Wow.
Ich will jetzt noch von euch wissen, wer am Wochenende die beiden Spiele in der NFL
gewinnt. Die Rams spielen gegen die 49ers, dann gewinnen die Rams und die Chiefs.
Ja.
Und die Chiefs machen es am Ende.
Wäre ich mir noch nicht so sicher.
Okay.
Ja, denn? Das, was ich jetzt mache? Feierabend.
Nee, sag mal, wer gewinnt?
Ist mir doch scheißegal.
Du gehst jetzt wieder fressen, du fette Ding.
Ja, aber sowas von.
Oh. Wird aber Mobbing werden.
Ich mobb mich jetzt.
Also, liebe Potato Heads, wir hoffen, ihr hattet viel Spaß. Ihr habt wieder einen Erkenntnisgewinn mehr. Würde uns freuen. Schreibt uns, meldet uns, ruft uns an. Wir hören uns nächste Woche zum Interview. Wir wissen aber noch nicht wen. Müssen wir nochmal ran gucken. Ansonsten interviewen wir einfach Martin.
Oh nee.
Und wir wünschen euch eine schöne Woche. Bis dahin.
Bis dann. Ja. War geil.
Selber.
Tschüss.
Tschüss.
Die Coach Potatoes.